Englische Woche im Besenwagen. Nach dem Prolog vom Besenwagen-Fam am Dienstag startet heute auch wie gewohnt der alte gelbe Bus auf die Rennstrecke. Deine Busfahrer befinden sich heute in Girona, in Abu Dhabi und in Düsseldorf und berichten von allem, was sie und den Radsport diese Woche so bewegt. Wo wir unseren Gast einsammeln, kann ich noch gar nicht genau sagen. Aber der beste Maler im Team EF, der kann uns sicher bestens auf die bevorstehende europäische Klassikersaison einstimmen. Der Gast wird übrigens diese Woche von unseren Freunden von SRAM präsentiert. Erstmal danke fürs Einsteigen in den gelben Bus. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauff.
Und welche Frage uns am meisten unter den Nägeln brennt, ist, woher weiß Andi Stauff, dass Paul Voss heute massiert wurde?
Weiß ich nicht, ob ich jetzt hier meine geheimen Quellen schon offenbaren soll.
Quellenschutz.
Ich weiß, Paul wurmt sowas ja auch, wenn man Sachen über ihn weiß und er nicht weiß, woher man das weiß. Deswegen.
Ja, aber Andi, wir machen das jetzt schon so lange. Nee, komm, hör mal auf, weil mich würde das schon mal interessieren, weil der Physio arbeitet auch für Teams.
Ich weiß auch oft, wo du übernachtest, Paul.
Ja, okay, also dann ist es ja irgendein Fahrer. Ich habe es gar nicht so viel mitgeteilt, dass ich heute Massage habe. Das heißt, nee, war es der Physio selbst.
Ich krieg das quasi als Push-Notification auf mein Handy.
Ah, fuck.
Wo du dich befindest.
Warum ist denn das? Oh ja, okay, gut, ich verstehe. Aber das verstehe ich nicht.
Ja, also um den Rest hier aufzuklären. Paul synchronisiert oft seinen privaten Kalender mit unserem Besenwagenkalender.
Das passiert automatisch. Aus irgendwelchen Gründen.
Ja.
Ja, du wahrscheinlich buchst du alles über unseren Account. Massagen.
Ja, ich bezahle
mit Besenwagen-Kreditkarte. Ja, wir profitieren genau. Ja davon. Wir profitieren von allem, was du machst, Paul.
Ja gut, dann ja.
Jo. Danke. Also Paul, keine Sorge, dich verfolgt keiner in meinem Auftrag. Noch nicht.
Noch nicht.
Ja, danke ist ein gutes Stichwort. Auch danke für das viele sehr positive, schöne Feedback, was wir für den Besenwagen FAM bekommen haben. Erste Folge, jetzt seit 2 Tagen online. Ich habe schon gehört, fand es mega gut. Endlich mal Besenwagen hören, ohne zu wissen, was passiert. Ich war nämlich tatsächlich, glaube ich, bei allen 300, was weiß ich, wie viel, 72 Folgen bis jetzt dabei, würde ich sagen. So, ich glaube, jeder von euch hat schon mal 1 oder 2 Folgen ausgesetzt bis jetzt und konnte das hören, wenn es Paul auch nie hört.
Ja, ich war mal im Wald. Ich habe es auch gehört, ja.
Stimmt, ja.
Ich habe es auch gehört.
Endlich mal wieder Radsport-Podcast hören.
Ist echt gut. Ich bin echt froh. Echt nochmal neue Perspektive und auch wirklich so, wie ich mir dachte, irgendwie so den Einblick in den Frauenradsport von der Inside-Perspektive, so habe ich mir das vorgestellt. Und danke, Tanja, dass sie schon ein bisschen Erfahrung so als Host hat. Das merkt man auch direkt. Tipptopp. Tanja, mega Fanbase. Wie viele Kommentare wir einfach bekommen haben. Endlich kann ich Tanjas Stimme wieder hören. Ist schon beachtlich. Hätte ich gar nicht so eingeschätzt.
Ja, so ist das, wenn man eine freundliche, kompetente Person ist. Dann kriegt man halt mehr positives Feedback als wir. Wir sind ja meistens nur eins von beiden.
Aber wir kennen immer kompetente Personen. Ey, eine kompetente Person, die wir kennen. Ich gehe mal so ein bisschen durch das, was ich mir noch so aufgeschrieben habe, was passiert ist die Woche. Mit dem ich auch immer wieder ganz lose mal Kontakt habe, ist Erik Lesser. Und jetzt ist ja Winterolympia. Ich habe mir so ein paar Sachen von Winterolympia aufgeschrieben. Erik Lesser hat nochmal Gold gewonnen die Woche. Habt ihr das mitgekriegt?
Ach so, nachträglich, ne?
Ja. Also die haben jetzt irgendwie nach 12 Jahren oder so, glaube ich, nach 12 Jahren haben sie final so eine russische Mannschaft disqualifiziert von einem Biathlon-Team-Wettbewerb, wo Erik Lesser, Arndt Peiffer und noch 2 andere Silber gewonnen hatten. Und das war noch nie so. Ich war tatsächlich selber schon mal beteiligt bei jemandem, der eine Goldmedaille nochmal bekommen hat. Im Ringen war das, ist 20 Jahre her. War ich als Physio dabei, wie er die Goldmedaille abgeholt hat. Aber das war noch nie so, dass bei den Olympischen Spielen es nochmal eine Zeremonie gab und die nochmal so auf dem Podium auch geehrt wurden. Ich glaube, die Zweit- und Drittplatzierten sind auch extra gekommen. Die Norweger und die Österreicher oder so. Und es gab ein volles Podium mit 12 Leuten Goldmedaille überreicht. Fand ich sehr cool. Also nochmal Glückwunsch, Erik Lesser. War auch schon mal im Besenwagen. Wer sich das nochmal anhören will, ist leicht zu finden im Internet. Was mir aber vor allem auch, noch ein Folgentipp. Die ganzen, Deutschland sind ja die besten Schlittenfahrer, ne? Also Schlittenfahren bei Winter-Olympia immer ganz groß in 3 verschiedenen Ausführungen mit jeden Zusammensetzungen, die es so gibt. Doppelt, einfach, 4-fach, Team, Mixed, alles Mögliche. Also jetzt es wird mir klar, warum, wo die Sportförderung hingeht, wie viele Medaillen man gewinnen kann beim Schlittenfahren. Radsportler sind leid geprüft. Ihr wisst es, wenn ihr regelmäßig Besenwagen hört. Aber egal, diese Schlitten sind von FES. Und da dachte ich mir, cool, also wer da mal nochmal Einblick haben will, wir waren mal bei FES zu Besuch und das ist eine mega interessante Folge, wie die so arbeiten. Nämlich nicht nur für den Radsport, sondern eben auch für die Schlittenfahrer und für viele andere. Und das konnte man da bis jetzt echt geil sehen. Und die letzte Beobachtung ist, viele Radsportmarken sind da jetzt auch zu sehen bei den Winter-Olympischen Spielen. Im Eisschnelllauf gibt es jetzt so ein paar Disziplinen, wo Aerohelme eingesetzt werden. Ich habe Rudy Project und Laser bis jetzt erkannt.
Rudy Project ist schon lange im... Oh, wie heißt es, wo die mit mehreren auf dem Eis gleichzeitig sind?
Was so ein bisschen wie Kairin ist.
Short Track?
Short Track, ja. Also Woody Project ist, glaube ich, länger schon irgendwie in dem Metier.
Aber die haben jetzt so richtig, es gibt so eine neue Sport, die habe ich zumindest noch nie gesehen. Es sind 3 Eisschnellläufer und es ist wie Bahnvierer. Die fahren hintereinander komplett synchron und die dürfen sich anschieben. Die wechseln nicht, sondern die hinteren 2 haben die Hand auf dem Hintern von dem Vordermann und schieben den, wenn die quasi mehr Kraft haben. Genau. Okay. Und das ist wie Bahnvierer sein, ne? Quasi. Ja. Es scheint neu zu sein. Die haben halt richtige Zeitfahrhelme auf. Auch.
Okay, geil. Aber den Giro-Helm hatte noch keiner auf.
Den Giro-Helm hatte noch keiner auf. Also es gibt keine, es gibt noch keine super crazy Helme. Und Anzüge habe ich gesehen von BioRacer und von Deschente. Kennt einer noch Deschente?
Ja, klar.
Diese 3 Pfeile nach unten, das musste ich erstmal googeln. Aber
in Japan, ist ein bisschen, also die haben auch eine richtig geile so Offsport-Kollektion. In Japan, die machen relativ geiles Zeug sogar.
Ja. Mhm. Ja, ich merke es, Basti, du bist voll im Winter-Olympia-Game drin jetzt.
Jetzt es war geil jetzt die Woche. Also abwechselnd Radsport und Winter-Olympia geguckt.
Aber apropos Sportförderung, Medaillen und so, meinst du, Erik Lesser kriegt jetzt noch nachträglich was von der Sporthilfe?
Ich hoffe doch.
Kleiner Hinweis. Erik, ich nehme Provision.
Ja. Ich habe vergessen, eine Voicemail einzuholen, aber ich kann ja nochmal fragen.
Aber dieses Sprint-Langlauf-Ding von dem, ich weiß nicht, wie man jetzt korrekt ausspricht, so gut ist mein Norwegisch nicht, Klebo. Habt ihr das gesehen? Wie er so den Berg raufgerannt ist irgendwie.
Klar.
In sehr schneller Zeit. Der ist ja auch viel auf dem Rennrad unterwegs. Der war auch, hat auch schon so Teamcamps gemacht mit Uno X. Und ich glaube, der wird eher eine Tour de France gewinnen als dieser Triathlet.
Als Blumfeld, ja.
Ja. Also, wenn der mal Bock hat, da setze ich ein bisschen was drauf. Also, mache ich natürlich nicht, darf ich nicht, aber würde ich den Leuten empfehlen.
Wer sich wundert, falls Fabi, unser Redakteur hier, das Brummen hinten nicht rausbekommt, bei Paul wird eine Hüpfburg aufgepumpt vorm Haus.
Ja, ich pumpe hier einiges auf, ja, unter anderem Hüpfburgen. Das
sind deine breiten Reifen, die du aufpumpen musst.
Ja, stimmt.
Wird da wirklich eine Hüpfburg aufgebaut?
Nein, Mann. Wie eben gerade schon eingangs im Off erwähnt, ist hier überall Baustelle. Und Girona auch. Kadi war ja hier.
Ach, du bist in Girona.
Ja, genau. Kadi war ja auch.
Ein bisschen Content da, oder was machst du da?
Ja, Fahrradfahren, also Wettkampf. Und dann gibt es noch ein YouTube-Video jetzt am Freitag, 18 Uhr auf
Content Creation.
Content Creation.
Das sind
doch
nur so Content Creator, oder?
Ich würde nur gegen Content Creator fahren und nicht gegen Radprofis, ja, um ehrlich zu sein.
Ja, ist schade, das langsam, ist jetzt, ne?
Du bist ja hier der Content Creator. Ja, aber, du erfüllst denen eigentlich allen Traum.
Aber das ist.
Nee, ach so, also du bist jetzt, bist du quasi die ganze Zeit in Spanien geblieben jetzt, oder was?
Ja, yeah, es gibt jetzt ist noch ein Rennen. Gesehen.
Jetzt kommt Trucker schon, oder was?
Nee.
Nee.
Trucker?
Nee, jetzt fahre ich zum UCI-Rennen. In Spanien noch.
Also wer sich wundert, es war jetzt gerade Santa Val, ist von derselben Organisation wie von Trucker und auf teilweise der gleichen Strecke. Deswegen ist das immer so der Season-Opener für die europäischen Gravel-Rennen. Da war jetzt schon wild Action, zwei Etappen, Samstag und Sonntag vergangenen. Und es ist aber jetzt ein UCI-Rennen irgendwo in der Nähe, deswegen bleiben erstmal alle da. Paul, kurze Frage, wie voll ist die Stadt im Vergleich zu Trucker?
Ja, es geht eigentlich, also schon voll. Also als ich hier damals gelebt habe, was ja wirklich noch so Anfang 2010er Jahre war, das war halt, selbst wenn die Stadt voll war mit Radfahrenden, hast du es kaum wahrgenommen, weil die, weiß ich nicht, also weil Radprofis sind in der Regel viel zu Hause. Du siehst aber jetzt, dass viele Leute hier sind. Ich weiß gar nicht, ob die alle hier arbeiten. Also weil so viele Jobs gibt es jetzt hier auch nicht. Aber hier wohnen ganz viele, die gar nicht Profis sind, sondern die leben hier einfach. Und, und ich sehe die aber auch nicht
gesagt,
in Geschäften.
Paul, Content. Content.
Nein, das sind auch nicht alles Influencer. Also irgendwie musst du ja auch Miete zahlen und so. Also so viele Influencer gibt es jetzt auch nicht. Aber es ist schon krass. Also es ist, Stadt hat sich echt krass gewandelt. Aber Trucker ist doppelt. Also Santa Val war jetzt nicht schlimm. Trucker ist ja schon wirklich krass. Okay. Aber ich finde Trucker eigentlich nice die Woche. Ich finde es gar nicht so krass.
Ja, also das ist das Einzige, was ich kenne von Girona, deswegen.
Nee, also es ist nur die Hälfte.
Es ist aber schon ja. Festivalcharakter dann auf jeden
du
Fall.
Du hast die ganze Zeit Freiläufe auf jeden Fall, wenn du in der Altstadt bist, ja.
Ja.
Und klick, 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 klick.
Nice. Ja, Andi, du bist in. Ich habe Abu Dhabi in der Einleitung, aber ich kenn mich da nicht aus, aber es ist doch irgendwie alles auf einem Haufen. Ich habe mal meinen Kumpel gefragt, der dabei beim Sponsor von UAE arbeitet und der hat mir drei Flughäfen genannt, wo ich hinfliegen kann und einer davon war Abu Dhabi.
Da bin ich tatsächlich auch hingeflogen, aber bin aktuell in Dubai bei der UAE-Tour und ja, ich glaube, das letzte Mal war ich mit Paul hier, vor 11 Jahren oder so, müsste das jetzt gewesen sein. Und sieht alles noch genauso aus. Also okay. Ich glaube, die Baustellen haben sich ein bisschen verschoben, aber eigentlich ist das gefühlt hier immer noch eine Riesenbaustelle.
Waren wir zusammen da?
Großen Teil. Ja. Waren wir noch, wir waren sogar in irgendeiner Mall zusammen. Da haben wir richtig, richtig abgeshoppt, haben wir da.
Ist so witzig, ne? Es gibt halt so viele Dinge.
iPhone 7 gekauft.
An die ich mich
nee,
nicht mehr erinnern
nicht.
Kann.
Witzig. Dass wir da, also wir sind so durch diese Mall hier gelaufen, das ist ja immer alles sehr prunkvoll und luxuriös und ich glaube, je weiter man in den Keller runtergeht in so Malls oder je tiefer die Etage, desto tiefer die Preise und irgendwann sind Paul und ich im Keller angekommen. Das weiß ich noch ganz genau.
Ach so.
Und dann waren wir in so einem Laden drin, das sah außen, aber ich habe ich auch noch nie gehört, so Collection of Style hieß das Ding einfach nur. Und da dachte ich, okay, was ist das? Habe ich noch nie was von gehört. Und dann sind wir da rein, dann war das einfach ein Kurs, also diese aus der
Koss.
H&M-Kette, Kurs, wie auch immer. Und ich glaube, das kannte außer uns auch sonst niemand hier in den Emiraten. Und deswegen war das auch alles sportbillig da. Das war alles krass reduziert.
Heißt Koss Collection of Style?
Scheinbar. Oder vielleicht hieß es auch nur hier so, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nicht überprüft, ob es den Laden noch gibt. Vielleicht mache ich das mal. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ich frage mal nach. Ich habe schon geplant. Wir haben ja Dienstag-Shooting hier, Besenwagen-Shooting. Ich wollte eh Montag einkaufen gehen. Geh ich mal zu Koss, frag mal.
Ja, also auf dieses Shooting, das wird ja auch so gut vorbereitet sein wie unsere Folgen. Auf jeden Fall gespannt.
Ja. Ihr werdet sehen, was bei rauskommt. Das letzte Mal waren wir in der Flora, ne? Ihr könnt euch alle erinnern.
Vielleicht gehe ich dann hier nochmal in die Dubai Mall und komme dann.
Ja, geh nochmal zu Collection of Style.
komplett in Gucci komme ich zu dem Fotoshooting.
Das wäre so nice, wirklich. Das wäre wirklich so nice. Gut, okay. Wollen wir mit UAE-Tour können wir einsteigen? Was haben wir hier? Also, Roubaix, neuer Name. Redcliffe haben wir hier stehen. Jaén, UAE und Sprint Algarve habe ich aufgeschrieben. Das sind die Sachen, worüber ich gern reden würde.
Ja, und Evenepoel.
Ja, UAE. Das ist, ja. Wird unter UAE geführt.
Ja. Ja, keine Ahnung, wo fangen wir an? Lass politisch anfangen, oder? Da arbeiten wir uns so runter.
Redcliffe.
Redcliffe.
Ja, reiche, reiche, alte Männer, überall gleich.
Ja, und vor allem interessant, sind das ja auch immer die, die dann ganz oft auch gar nicht mehr da leben, wo sie sich drüber beschweren, dass es da jetzt also viel so schlimm geworden ist und da auch keine Steuern zahlen.
Und denen es selbst auf jeden Fall auch sehr schlecht geht, wegen den Sachen, über die sie sich beschweren.
Ja. Also der Radcliffe, der Inhaber von Ineos, also den Ineos gehört Milliardär, den gehört auch Grenadiers, diese Autofirma, hat sich
Ineos ist grundsätzlich so ein Chemiekonzern, ne?
Genau, der hat sich zu der Migrationspolitik in Großbritannien geäußert. Ja, auf jeden Fall nicht im Guten und auf jeden Fall auch ganz viele falsche Zahlen raumgeworfen. Also quasi.
Der hat ein bisschen gelogen. Detail,
ja, der hat ganz viel gelogen. Das nicht nur ein bisschen, sondern halt so viermal so groß war die Zahl.
Auf jeden Fall. Ist ja heutzutage auch egal, was du
einfach sagen. Auch egal.
Ja, man muss nur sagen, also das hat aber schon in Großbritannien zumindest einen ordentlichen Shitstorm ausgelöst, zu Recht.
Ja, selbst der Premierminister hat sich geäußert.
Ja, der Sir Jim Radcliffe ist ja auch, ich weiß nicht, sind Teilhaber oder ihm gehört, ich weiß nicht wie viel von Manchester United. Und tatsächlich kam aus den Reihen der Fußballfans da, glaube ich, der lauteste Aufschrei. Und dann hat er jetzt auch, glaube ich, vor ein paar Tagen das Ganze nochmal so ein bisschen relativieren wollen. Er war eine ungünstige Wortwahl.
Er hat
eine ursprüngliche Aussage. Ja, was er wirklich denkt, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil
Stadtbilding in England hat ihm auch nicht gefallen.
Er hat wortwörtlich irgendwie gesagt, Großbritannien wäre von Ausländern kolonisiert worden. Das
sagt ein Brite, ne?
Besonders, das ist natürlich genau besonders sauer aufgestoßen und ja, wie ihr schon gesagt habt, ne, das, was dann auf diese Aussage hin folgte, waren halt einfach falsche Tatsachen. Und da frage ich mich halt wirklich, hat der keine Ahnung? Ja, also hat der einfach sowas übernommen, ein Narrativ, was aus seinem Umfeld oder sonst was kommt? Oder zielt der auch, wie viele andere Milliardäre, so ein bisschen darauf ab, dass er eben eine politische Bewegung fördern will, die vielleicht dann auch ein bisschen
davon
weniger
ablenkt.
Steuern für wohlhabende Menschen fordert.
Ja, aber Andi, aber
bei denen, die Ausländer schuld sind.
Ich glaube, wenn man so ein Unternehmen führt, muss man ja so ein bisschen was auf den Kasten haben. Ja, er wird wahrscheinlich, am liebsten wird er keine Steuern zahlen, da wo er vielleicht wohnt oder herkommt oder keine Ahnung.
Nee, aber er wohnt ja in Monaco. Er ist ansässig in Monaco und ist da ja quasi auch Migrant.
Ja, aber vielleicht würde er lieber in London wohnen und da keine Steuern zahlen.
Sein Unternehmen ist ja auch zu arm dran wahrscheinlich und
ja gut, aber sein Unternehmen ist in mehreren Ländern. Das ist ja wie mit Amazon, den ganzen Sachen. Also
keine Ahnung, von wem diese Dudes immer beeinflusst sind.
Ich glaube, wir brauchen uns bei allen keine Sorgen machen, dass sie zu viel Steuern zahlen im Verhältnis zu dem, was an Umsatz generiert wird. Aber
wir haben ein Feedback.
Was ich daran immer halt interessant finde, das halt ist ja, ich in der Tat sind das ja immer sehr reiche Leute, die sich so äußern, ne? Also da wird schon irgendwie auch einen Grund hinter sein, warum sie es machen. Und die denken ja dann ja wirklich so. Und was du gerade meintest, ist er da irgendwem aufgesessen, irgendwelchen Zahlen? Es mag ja sein, dass er irgendwas gehört hat, aber in welchen Gruppen bist du unterwegs, dass du sowas einfach raushaust, ohne es zu prüfen? Also das ist ja wirklich eine Google-Anfrage oder wo auch immer du es eingibst und sagt, ja, aber das stimmt halt.
Ich glaube, der googelt nicht, Paul.
Ja, nein, aber dann...
So einer googelt nicht mehr.
Ja, aber ich finde das krass, dass wir mittlerweile angekommen sind, dass du einfach irgendwas behaupten kannst und dann ruderst du zurück und dann soll es irgendwie wieder okay sein und dass man das einfach akzeptiert, das finde ich halt...
Das ist ja, das ist auf höchster politischer Ebene ein Problem und es wird einfach so hingenommen die ganze Zeit. Und dass das normalisiert wird, ist wirklich einfach unglaublich.
Klar, man muss deswegen jetzt nicht das Team boykottieren, weil die im Team können dafür auch nichts. Also es ist halt auch so einfach ist es dann halt am Ende auch nicht. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass ein paar Leute zu mächtig geworden sind und denken, dass sie sagen können und machen können, was sie wollen, weil es eh keine Konsequenzen für sie direkt hat. Weil jetzt das Team zu bestrafen hat keine Konsequenzen für ihn im Übrigen auch, ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen.
Wir haben in dem Kontext ein Feedback bekommen.
Ich frage halt immer, was er damit eigentlich bezwecken will. Und wie gesagt, also das interessiert mich dann bei solchen Aussagen auch immer, ne? Also glaubt er das jetzt wirklich, was er da sagt oder halt nicht? Oder ist es Kalkül und er will damit halt irgendwas anderes? Naja, Aber wir hatten dazu, Basti, ich übernehme jetzt einfach mal, weil es eine passende Überleitung hier ist, wo ich mich gerade befinde, dazu auch ein schönes Hörerfeedback bekommen von einem, ja, von einem Hörer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, ne, dass ja auch hier im Radsport gerade viele Firmen aus Saudi-Arabien, Vereinigten Emiraten als Sponsoren aktiv sind und wollte, dass wir mal so ein bisschen über das Thema vielleicht Sportswashing sprechen. Und dann dachte ich mir, aus welchem Land kann man daraus besser berichten? Ich bin nämlich heute, das ist echt krass hier, ich bin an mehreren, ja, das waren schon keine, wie soll man, mir fehlt gerade das deutsche Wort, Billboards, ne, waren das? So, also so Werbetafeln, aber das waren keine normalen Tafeln mehr, das waren Wände, also die waren hunderte Meter lang, mit aufgereiht Manchester City, portugiesische Nationalmannschaft, Fußball, die dafür irgendwelche Bauprojekte als Werbeträger benutzt worden sind. Und ja, ist halt sehr viel Geld aus diesen Ländern hier im Sport mittlerweile. Vielleicht aus, also bestimmt auch aus Imagegründen. Ich glaube, in manchen Sportarten, wie im Fußball zum Beispiel, vielleicht auch als Investment. Ja, was sollen wir jetzt dagegen tun, ist die Frage, ne?
Ja, unser Hörer, ich habe ihm auch nochmal, was heißt privat, aber von meiner Besenwagen-Adresse nochmal geantwortet und er hat im Endeffekt auf die Folge mit Pascal Ackermann geantwortet, ob wir da nicht genauer fragen könnten, weil er da ja jetzt auch von Bauchweh im Kontext des Teams Israels erzählt hat und der Hörer meinte, ja, vorher war er auch bei UAE und jetzt ist er bei Jayco, die von Alula gesponsert werden und so weiter und ob wir da nicht mal genauer nachfragen könnten. Ich habe dann auch geantwortet, ein Pascal Ackermann, der kann da jetzt auch nichts für und in einem Sport, wo du Profi bist, wo es nur 600 Arbeitsplätze auf der Welt gibt und von denen wahrscheinlich 40-60% mit oder vielleicht sogar bis 80% mit Sportswashing zu tun haben, kann es jetzt schwierig, einen Profi darauf, also halte ich es auch für sinnlos, einen Profi darauf anzusprechen. Wir untereinander und allgemein, so wie wir es jetzt tun, halte ich das Thema für sehr sinnvoll und auch super interessant. Ich würde da auch gerne mal eine Folge zu machen und wenn irgendjemand jemanden kennt, der sich mit dem Thema beschäftigt oder schon mal einen Podcast gehört hat oder was auch immer oder einen Artikel gelesen hat, zum Thema Sportswashing allgemein.
Oder ein YouTube-Video gesehen hat.
Ja, gerne mal so einen Kontakt weiterleiten oder den Artikel oder was auch immer weiterleiten. Es wäre schon eine spannende Folge, das mal im Kontext Radsport zu besprechen, was es eigentlich alles gibt. Es sind ja nicht alles nur Länder. Es sind wie bei Total Energies oder Ineos sind es Konzerne. Da gibt es einfach ganz, ganz viele Wettanbieter gibt es viele und es ist eigentlich fast kein Team, was nicht irgendwie da befangen ist. Und interessantes Thema, aber entweder ich muss mich mal eine Woche lang hinsetzen und alles aufrecherchieren, was es gibt in der World Tour. Aber ich glaube fast, dass es Leute gibt, die sich damit auch schon mal zumindest für eine Bachelor-Masterarbeit oder irgendwas dergleichen auseinandergesetzt haben.
Ich kann dir mal ein paar Artikel schicken.
Du landest halt bei so einem Thema. Ich habe
auf diversen Blogs schon einiges zu.
Du landest halt bei dem Thema, dann hast du natürlich diese offensichtlichen Dinge wie Ölkonzerne oder halt Staaten. Ne? Dann gibt es aber auch, wie agieren Firmen, was Arbeitsbedingungen angeht. Ne? Also die sourcen ja auch ganz oft außen beziehen, aus asiatischem Raum oder wo auch immer hin. Also das ist halt, man muss sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und ich glaube, dieses Thema Green oder Sportswashing hatten wir jetzt auch schon relativ oft hier. Ne? Also ist ja hier jetzt nicht drüber reden.
Definitiv.
Und uns ist das auch bewusst. Es ist halt, ich frage mich immer so, was ist die Konsequenz daraus, dass man diese Dinge weiß und wie soll man damit umgehen? Also soll man diese ganzen Firmen keine Plattform geben und die komplett verbannen? Ist das die Lösung? Aber wie kommt dann Geld in den Sport? Weil das Geld kommt halt aus diesen Bereichen in der Regel. Und nicht nur bei uns, ne, im Radsport, sondern bei vielen anderen Sportarten, wo viel Kapital im Umlauf ist. Und wenn nicht, landest du irgendwann bei Private Equity und all solchen Dingen. Es sind auch Firmen, die investieren und die holen das Geld aber auch wieder von irgendwelchen Fonds, die aus Ländern kommen, wo man es vielleicht nicht unbedingt care haben will. Also es ist halt schon unglaublich komplex und ich frage mich, ob man überhaupt zu einer Lösung kommen kann am Ende des Tages, ob man sich damit gar nicht komplett fertig macht. Also auch als Fahrer.
Ja.
Also.
Ja. Ja, als, ich glaube, als Fahrer, also so, das ist so, ich meine, wir als Agentur arbeiten natürlich auch mit den Teams irgendwo zusammen, ne? Oder beziehungsweise mit den Leuten, die diese Teams führen. Wir haben jetzt in seltensten Fällen Kontakt natürlich direkt zu den Eigentümern der, der Unternehmen, die dahinter stecken oder so. Und ich für meinen Teil sehe das natürlich immer so aus Sicht des Sportlers, ne? Wie du schon angedeutet hast, Basti, es gibt 600 Plätze. Ja, da kannst du jetzt nicht immer wählerisch sein. Das im Hörerfeedback angesprochene Beispiel Pogacar, der sich ja aussuchen könnte, wo er fahren kann.
Ja, für das Geld eben auch nicht, wenn er das Geld haben will. Also das gibt es halt auch nicht überall.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob er noch so frei darüber entscheiden könnte, wenn er jetzt sagt, er geht weg. Aber ne, also ich arbeite sehr viel mit jungen Sportlern zusammen und begleite die so eigentlich auf dem Weg durch ihre Karriere und kenne das ja noch aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn du einfach jahrelang davon träumst, als Kind, als Jugendlicher Radprofi zu werden und dann an diesen Punkt kommst, dann bist du, also dann, was willst du dann machen? Willst du dann sagen, nee, ich werde jetzt kein Radprofi, weil das Unternehmen, der Staat, wie auch immer, ist da mit dem Sport drin. Ich glaube, das ist alles so, das würden wir uns anders wünschen, ist aber halt gerade eine andere Realität und die muss man jetzt so akzeptieren. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht vielleicht darauf hinarbeiten kann, ne, dass man ja ein bisschen mehr moralische Ansprüche vielleicht in den Sport einführen kann. Aber das sind natürlich Baustellen, da arbeiten noch sehr viele andere Menschen mit dran, nicht nur die Fahrer oder wir Agenten. Das betrifft dann letztendlich auch den Fan, ne, der sich dazu positioniert oder nicht. Aber ja, es ist eben so, wie es ist. Und ja, als junger Mensch oder junger Radfahrer, der Profi werden will, hast du ja auch nicht unzählig viele Möglichkeiten. Und auch im Laufe deiner Karriere, dass du da, ja, das auch manchmal einfach akzeptieren musst.
Wir kommen da zurück zum Thema Politik. Wir leben in dieser Welt, wie sie sich jetzt aufgebaut hat. Und auch unsere Politiker werden wundervoll, wahrscheinlich täglich von Konzernen und Regierungen, die fragwürdig sind, beeinflusst und kontaktiert und bezahlt. Und ja, grundsätzlich würde es ja an denen liegen, Regelungen für gewisse Dinge zu verabschieden. Aber bleiben wir mal hoffnungsvoll, dass sich Dinge zum Positiven entwickeln. Wir müssen ein bisschen Gas geben, weil unser Gast macht schon ein bisschen Druck.
Ja, Andi, aber eine kurze Sache, nicht Andi, Basti, aber das ist ja genau das Ding. Es hat einen größeren Einfluss auf die Politik zu nehmen, also die richtige Wahlentscheidung zu treffen und da politisch richtig zu agieren, als jetzt irgendeinen einzelnen Konzern versuchen zu bestrafen. Klar, du kannst
sehr guter Kommentar.
So mit Müller-Konzern, da kannst du die Produkte einfach nicht mehr kaufen, weil sie die AfD unterstützt oder AfD-Sympathisanten sind. Das kann man alles machen, sollte man auch machen. Aber jetzt, was können wir bei Ineos jetzt direkt machen? Erstmal nichts. Wir wissen nicht, in welchen Produkten diese Substanzen, die herstellen, drin sind. So, aber wir können natürlich dafür sorgen, dass
auf EU-Ebene... Kannst mal deinen Grenadier wieder verkaufen, Paul.
Den ich nicht habe.
Kannst du jetzt mal aufhören zu fahren.
Ist nicht witzig. Ich
hey, lass, also noch, nicht, lass jetzt noch bitte über Remcos Motorplatzer reden, weil Andi Clear hat Zeitdruck.
Ja.
Also UAE Tour. Erste World Tour Rennen von Remco dieses Jahr. Großartig gestartet in die Saison. Erste Etappe. Ja, also sonst war er eigentlich immer Pogi am Start, der muss aber dieses Jahr nicht fahren, weil letztes Jahr hat er ein bisschen Burnout gehabt bei und nach Tour de France, deswegen hat er ein sehr ausgewähltes Frühjahrsprogramm dieses Jahr. Haben sich gedacht, UAE schicken sie Del Toro hin, um sein Rennen zu gewinnen. Der hat erstmal die erste Etappe, als Milan kurz vor Ziel gestürzt ist, die am Schluss 200-300 Meter bergauf geht, mit einem fulminanten kleinen Ausreißversuch gewonnen. Remco kurz dahinter. Dann zweite Etappe Zeitfahren, 12 Kilometer, Remco gewinnt. Und jetzt dritte Etappe, neue Berg, Jabel Mobra, 12 Kilometer, glaube ich, und die letzten, weiß ich nicht, 9-7 Kilometer, 11%. Also richtig brutal, ich habe es auch zweimal geguckt heute, nochmal nachgeguckt. ja, der erste so richtige Test. Ich würde sagen, Ben Zwiehoff, letzte Woche noch gesagt, wie man Krankheiten vermeidet, dann krank geworden am nächsten Tag. Der hat gefehlt. Als Borra auf jeden Fall komplett nicht existent gewesen heute als Mannschaft da am Berg. Und es war ganz geil. Isaac Del Toro sah am Anfang dieses Anstiegs so aus, als könnte er nicht mitfahren. Ist so Posi 40 in der Gruppe. Gruppe fällt auseinander. Vorne wird Tempo verschärft, unter anderem von Antonio Tiberi und Felix Gall. Remco fährt mit. Isaac Del Toro ist weit weg. Aber dieser Berg ist so steil und deswegen hat es so lange gedauert, dass so 5 Kilometer vor Ziel Isaac Del Toro langsam nach vorne gefahren kam, scheinbar diesen Berg sehr gut gepaced und getimed hat und dann den ausgerissenen Antonio Tiberi fast gekriegt hat. 10 Sekunden, 11 Sekunden Abstand gewesen, aber Remco hat sich 1:50 auf Isaac Del Toro eingehandelt. Das zu den Fakten.
Ich glaube, der Berg war brutal schwer. Ich habe mit ein paar Fahrern vor dem Start gesprochen, die hatten noch ein paar andere Prozentzahlen irgendwie aus dem Veloviewer. Das ist so ein Tool, mit dem man sich so die Berge-Profile nochmal genauer angucken kann. Und da gab es wohl stellenweise auch um die 20%. Also es muss eine ganz schöne Rampe. Und ohne jetzt, also wir wissen ja jetzt nicht, was heute, wie es einem Remco Evenepoel heute so ging. Ja, vielleicht ist er auch nicht irgendwie ganz fit oder so. Es
sah ein bisschen nach Krämpfen aus. Er hat sich auf jeden Fall so seitlich aber ans Bein gefasst.
Auch ein mega steiler Berg. Kommt ihm jetzt, glaube ich, auch nicht entgegen, so vom Typ her. Da sind dann so die rein, oder die ein bisschen mehr als Bergfahrer vielleicht durchgehen, als jetzt ein Remco Evenepoel. Liegt ihm vielleicht einfach besser. Und also selbst Del Toro schien ja zumindest mal am Anfang auch ein bisschen Probleme zu haben. Ich weiß jetzt nicht, wie warm es an dem Berg selber war. Da war ich jetzt heute nicht mehr. Aber es war schon
am Start sehr drückend auf jeden Fall. Ich sag ja nicht, dass das jetzt Remcos Berg war. Aber es liegt ja so ein bisschen auf der Hand, dass wir hier aus deutscher Brille Red Bull Borra Hansgrohe Lippo auf die Tour de France gucken und da gibt es auch steile Berge und relativ viele.
Ja, aber ich glaube, so ein Ding fährst bei der Tour auch nicht rauf.
Nur beim Giro.
Ja, oder bei der Vuelta eben, ja. Aber ich glaube, bei der Tour eher nicht. Naja, ne, ist ja jetzt auch
Bisschen ein Dämpfer auf jeden Fall.
Die anderen, die jetzt heute vorne waren, sind auch nicht schlecht drauf. Ne? Ich meine, Remco hat davor ein paar Dinger abgeschossen, weil er da eben seine Stärken ausspielen konnte. Aber Tiberi, der fährt ja auch schon jetzt die letzten Wochen eigentlich immer stärker. Viele waren wahrscheinlich auch schon beim Höhentrainingslager, Remco noch nicht. Ich will es jetzt gar nicht hier relativieren, aber ja, kommt ja auch noch ein Berg. Ich glaube jetzt für Remco wird es schwer, die Rundfahrt noch zu gewinnen. Ich glaube auch Del Toro wird hier, glaube ich, den Titel für das Team nicht verteidigen können. Aber mal gucken. Geht noch ein bisschen was. Aber was
denkst
ich heute nicht gedacht habe, was eigentlich wäre ja cool, oder Tiberi könnte ja irgendwann mal hier diesen Jubel auspacken mit so
ich habe auch dran gedacht heute.
Zielfernrohr,
oder? Oder dieser Pfeiljubel von Fletcher früher. Oder ja. Pistolero. Okay. Also Kontext kurz, liebe Hörerinnen, die noch nicht ewig dabei sind hier. Antonio
einfach
Tiberi.
Mal, anders als Jim Radcliffe, einfach mal googeln. Tiberi und Katze.
Genau. Antonio Tiberi hat, ich weiß gar nicht, ob es noch in Juniorenjahren waren, die Katze vom Tourismusminister von San Marino erschossen. Ich lasse das mal so hier stehen.
Also, ich will jetzt nicht sagen, nicht mit Absicht, aber dass das der Tourismusminister von San Marino war, ist jetzt nur so ein random Fact.
Aber es ist halt so, es ist so random, dass es dazu gehört. Es wohnen nicht so viele Leute in San Marino und Antonio Tiberi ist einer davon gewesen. Ja, also wollen wir es so stehen lassen erstmal? Du denkst, das Letzte, was ich von dir wissen will, du denkst nicht, dass Del Toro die Rundfahrt gewinnt?
Also klar möglich ist es schon, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass der Tiberi unbedingt jetzt noch die 20 Sekunden abnimmt. Ne? Also klar, der kriegt noch eine Zeitbonifikation. Klar.
Hä, der ist doch noch GC-Leader, oder?
Nee, Tiberi ist GC-Leader. Ja, der hat 21 Sekunden Vorsprung. Also ja, da kleiner Insider hier noch vom Zeitfahren. Komische UCI-Regelung auch, dass die Teams die Startreihenfolge ändern konnten für ihre Fahrer.
Total.
Außer der Gesamtführende, der muss natürlich als Letzter fahren und zum Zeitpunkt, als Del Toro dann losgefahren ist, war es schon deutlich, deutlich windiger als für die, die früh gefahren sind. Und ich habe heute Morgen mit Nils Pult gesprochen. Gut, der ist jetzt Teamkollege, aber der meinte, der hatte locker 20 Sekunden dadurch verloren. Und jetzt, ne, 20 Sekunden zurück im GC, also blöd, hätte er die erste Etappe besser mal nicht gewonnen.
Also fand ich jetzt auch extrem weird. Nochmal Kontext hierzu, Remco ist als Fünfter auf die Strecke gegangen, also so mit als allererster ist Remco gefahren. Morgens war kälter und weniger Wind als am Schluss. Weird, naja.
Ja, und was ist das eigentlich, dass die ganzen Rennen jetzt wegen ein bisschen Wind abgesagt werden oder gekürzt?
Ey, Andi Stauf, Alter.
Hast du gesehen, wie die ins
das ist ganz ehrlich, Mann.
Hast du gesehen, wie die ins Feld geweht wurden?
Das ist so witzig, bei Andi hat einfach vergessen, wie es ist, Profisportler zu sein oder draußen unterwegs zu sein.
Nee, Moment mal kurz. Also, als ich hier Rennen gefahren bin, da hat man morgens den Vorhang aufgemacht.
Andi, wir sind zur gleichen Zeit noch Radrennen gefahren auf der Straße.
Ja, aber vielleicht hast du das nicht gemacht, deswegen sage ich, haben so Leute wie ich, die haben hier die Vorhänge zur Seite geschoben, und wenn die Fahnen draußen nicht so geflattert haben, hat man die einfach wieder zugemacht und hat sie nochmal hingelegt.
Gut.
Das ist doch das Einzige, was hier Spaß macht, sonst fährst du hier mit 100 Watt durch die Gegend.
Dass die Extremwetterereignisse aber damals auch noch nicht so viele waren.
Ja, jetzt fangen wir noch mit Klimawandel an.
Also,
müssen wir auch erstmal einen Fact-Check hier nach dem Besenwagen durchführen lassen.
Ich sag mal so, das Gent-Wevelgem, wo Geraint Thomas vom Rad geweht wurde, das wären wir, glaube ich, in der heutigen Zeit wären wir das nicht gefahren. Weil da sind wir nämlich aus Gent oder wo auch immer der Start war, rausgefahren, und das Radrennen war eigentlich für 95% des Feldes vorbei, weil abgehängt. Und ich gehörte übrigens auch dazu, aber ja.
War jetzt eigentlich auch nur ein Witz, aber ich hätte mich natürlich auch als Zuschauer gefreut, hier ein bisschen Windkanten-Action zu sehen, aber diesen Radweg, den sie hier fahren wollten, der war einfach, die haben nicht wegen Wind den weggelassen, sondern wegen den Sandverwehungen, die auf diesem Weg lagen, also da hätte man gar nicht mehr durchfahren können. Und die Stürme da in Spanien und so, die waren ja auch, ja, vielleicht ein bisschen zu stark. Vor allem für die ganzen Bergfahrer, die unterwegs sind.
Okay.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, kurzer Zwischenstopp für unseren Partner NordVPN. Wer wie wir ständig unterwegs ist, so ihr wisst, Andi sitzt in Abu Dhabi, Paul in Girona, ich bin jetzt ausnahmsweise mal zu Hause, der weiß... Öffentliche WLANs in Hotels oder an Flughäfen sind wie Radfahren ohne Helm. Ein Sicherheitsrisiko für deine Daten.
Genau. Mit NordVPN verschlüsselst du deine Verbindung mit einem Klick. Deine Passwörter und privaten Infos bleiben privat, egal wo du bist. Und dank des Nordlinks-Protokolls bleibt dein Speed auf Worldtour-Niveau, ohne dass das Internet bremst.
Dazu gibt es integrierten Bedrohungsschutz gegen Tracker und schädliche Webseiten, quasi der digitale Besenwagen, der den Müll einsammelt, bevor er dich erreicht.
Jo, und ja, geh einfach auf nordvpn.com und check den Deal aus. Es gibt einen fetten Rabatt mit uns und zusätzlich dazu noch Freimonate. Und dank der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie gehst du absolut kein Risiko ein. Link steht wie immer in unseren Shownotes.
Aber könntest du alternativ, wenn du nicht mehr sportlicher Leiter bist, mittlerweile als Künstler komplett überleben?
Leben ja, aber nicht überleben, glaube ich nicht.
Wie lange leben?
Wie lange kann man denn so leben ohne Geld? Ich weiß es nicht. Müsste ich mir wahrscheinlich einen anderen Job suchen oder so.
Ja, was macht die? Das macht die Karriere. Das letzte Mal, als wir dich hier zu Gast hatten, hattest du auf jeden Fall eine Ausstellung nachher in Palma, glaube ich, irgendwo.
Ja. Ist das eigentlich jetzt hier schon der Podcast? Oder?
Ja, ja, das ist, yeah, genau, genau.
Das ist schon der Podcast. Ja.
Außer du willst Podcast. Es nicht, dann kannst du immer so Notfallwörter sagen, oder?
Nee, nee, aber es geht ja grundsätzlich eigentlich um Bartsport. Aber das Malen ist so, es ist immer noch ein Hobby, aber es ist, geht in eine Richtung. Es ist eine schöne Sache. Ich habe da noch nicht so ganz durchgeblickt, wie dieses Geschäftsmodell und so funktioniert, aber das interessiert mich eigentlich auch nicht so.
Ich glaube, das ist auch sehr.
Ist es nicht so, dass man sich einfach Preise ausdenkt?
Sehr volatil, ja.
Nee. Ich habe hier mit dieser Galerie, also wirklich war die tollste Galerie auf der Insel, habe ich das Glück, dass der Besitzer nicht so sein Fan ist. Der mag meine Bilder, ich mag ihn als Person. Ich werde jetzt dann wieder eine Ausstellung haben und in der Zwischenzeit habe ich so mit Markus Lüppertz gemalt, der eigentlich ein ganz guter bekannter Maler ist, noch lebender Maler. Und es sieht danach aus, dass ich vielleicht auch so eine Gesamtausstellung mit, wo so Lüppertz Bilder hängen und Immendorf Bilder und dann zwischendrin auch eins von mir. Das kann auch passieren, oder es wird wahrscheinlich passieren. Und ja, es ist eine super spannende Sache. Es ist halt ganz was anderes und das macht halt super viel Spaß, ja, wenn so jemand, der halt eingesessen ist in dem Beruf als Künstler und angesehen und ein bisschen in seiner sympathischen Art und Weise auf einem anderen Stern lebt, so wie Herr Lüppertz, dass wenn er sagt, ja, das sieht gut aus oder also ich habe dann eine Woche nach der Tour, direkt nach der Tour letztes Jahr, habe ich mit ihm eine Woche malen dürfen und dann nicht zwischendrin aus Langeweile ein anderes Bild gemalt als verlangt und er hat halt gemeint, es sieht phänomenal, also er hat gemeint, es sieht phänomenal aus, aber ich soll den Scheiß lassen und soll einfach das machen, was er mich gefragt hat zu machen. Und, ja, das ist schon, das Ganze ist, glaube ich, nicht einfach. Also auf deine Frage zurückzukommen, Paul, ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, davon zu leben. Ab dem Moment, wo du sagst, ich kann davon leben, dann kann es ganz steil in eine Richtung hochgehen. Dann ist es schwer, glaube ich, zu fallen. Aber auch das habe ich nicht rausbekommen. Ich werde es vielleicht nie rausbekommen,
aber,
weißt du?
Aber du hast schon mal Bilder verkauft?
Ja.
Also, aber genau, bevor wir gleich zum Radsport kommen, weil es nützt mich wirklich, wie erfahre ich, was ein Bild kostet? Schreibe ich dich persönlich an? Also,
ich weiß es gar nicht, was meine Bilder kosten. Ich weiß es dann, wenn sie verkauft sind.
Okay.
Aber ich weiß nicht. Ich habe in der Galerie selber, ich hänge da seit 2 Jahren und ich habe 32 Bilder sind gekauft worden, nur von mir. Okay,
krass.
Das ist viel. Das
ist gut.
Gut, ja. Ich glaube halt, die Leute, die ich auf Mallorca sieht, bauen halt viele Häuser und die Wände sind leer und irgendwas müssen sie ja hinhängen. Dann denken sie sich, ja, dann hängen wir uns halt ein Clear hin. Ja.
Das könnte gut sein, auf jeden Fall. So, ich kommt natürlich auf den Preis an, aber klingt nicht schlecht.
Ja, die Kleinen sind ja.
Kann man sich, ja genau, könnte ich mir einen leisten? Das würde mich schon interessieren, so ein Clear.
Mich auch. Also, es ist eine ernsthafte, also, genau. Können wir uns einen leisten?
Keine Ahnung, was verdient ihr denn so mit dem Podcast?
Also, könnt ihr davon leben?
Ja, nee. Die kleineren Bilder kosten so 6.000 und die größeren kosten halt mehr.
Okay.
Ja, gut. Ist auch schon ordentlich. Aber manche können den Podcast ja jetzt auch sehen. Ja, wir haben den ja
Ach so.
Bei YouTube im Video. Und im Hintergrund sieht man ja, glaube ich, eins von dir. Oder
ja.
Ist das jetzt keins von dir?
Doch, du seist von mir.
Ich mache mal kurz deinen Kopf zur Seite, damit man es einmal komplett sieht.
Das sieht sie nicht komplett. Ich habe es noch gar nicht. Ich hänge immer Bilder auf zum Probieren, weißt du. Und ich male gerade so eine Serie aus Neon-Bildern, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie meine nächste Ausstellung heißt. Aber ich glaube, das mache ich so ein bisschen so Neon und Märchen und Mythen. Und so, nicht Fantasie, sondern es soll schon ein Haus, es sieht aus wie ein Haus und ein Baum, mehr oder weniger wie ein Baum. Aber auch der blaue ist oder grün ist völlig wurscht.
bist du inspiriert von deinem Team? Richtiger schöner Übergang jetzt hier, weil euer Team ja auch mit sehr fantasievollen Trikots mit Erneuerungen reingeht.
Nein.
Nein.
Nein. Ich mag die Trikots von unserem Team sehr. Ich mag die eigentlich am liebsten von allen Trikots. So, also bis jetzt auch selbst die Changeout-Trikots, wenn wir mal so ein Collab haben mit wem auch immer. Finde ich ganz cool. Aber inspiriert dadurch bin ich nicht, nö. Ich habe da, was weiß ich, 5 Stapel Bücher in meiner Garage und ich das ist halt mein Hobby, ja. Ich liebe das und ich gehe unheimlich gerne ins Museum und gucke mir alles an. Und es ist nicht so, dass ich verliebt bin in meine Bilder, weißt du? Ich liebe, was andere Leute machen oder können, weil so einfach ist das gar nicht. Und ja, ich, keine Ahnung. Ja, ist halt so mein Ding. Jetzt müsst ihr einen Übergang finden, glaube ich.
Ja, ich wollte gerade mal, manchmal oder ganz oft muss ich mich hier dran erinnern, dass nicht alle von unseren Hörern immer wissen, wer zu Gast ist. Und du warst jetzt schon 3-mal zu Gast, aber wir kriegen ja natürlich auch neue Hörer hier und da. Und
die sind deswegen, so jung, die wissen gar nicht mehr.
Ja, genau.
Welche Andreas 50-Jährigen Pierre, mal Radprofis waren und welche
ich,
nicht.
Exakt, ja. deswegen dachte ich gerade so, da könnte man jetzt vielleicht übergangstechnisch schon mal ganz kurz reingehen, dass Andreas Klier von 1996 bis 2013 Radrennen gefahren ist. Unter anderem Gent-Wevelgem gewonnen hat, 2003 eine Etappe bei der Vuelta gewonnen hat. Das sind, glaube ich, mal so die herausragenden Dinge. Ein sehr guter Klassikerfahrer war in der ersten Folge, die wir gemacht haben. Hast du auf jeden Fall sehr bildlich oder sehr eindringlich so deinen Weg zum Klassikerfahrer beschrieben. Ich glaube, wie du dann nach Flandern gezogen bist und dort mit den Profis angefangen hast zu trainieren, was ein relativ harter Weg war in meiner Erinnerung. Du bist über Nürnberger zu Telekom, T-Mobile, Cervelo Test Team, Garmin Sharp und dann schon jetzt relativ lange bei EF, heute Education Easy Post, sportlicher Leiter und dort ich würde sagen auch so ein bisschen mehr verantwortlich als so der klassische sportliche Leiter, noch sehr viel mit Material zu tun, Testing und so weiter. Und so haben sich auch dieses Mal wieder unsere Wege gekreuzt, weil ich ja öfters mal mit unseren Freunden von SRAM zu tun habe und die, glaube ich, relativ angetan waren von eurem Wechsel zu ihrem Produkt und eurer Arbeit damit. Und das war, also das müssen wir jetzt nicht direkt ansprechen, aber es ist auf jeden Fall mal so ein Thema der heutigen Unterhaltung, wie ihr das so getestet habt, wie ihr gewechselt habt, was da alles so mit geschwungen ist. Aber ich würde sagen, meine erste Frage ist so, was jetzt mal weg vom Hobby hin zum Beruf, ernsthaft jetzt, was hast du gerade im Kopf? Was hast du gerade zu tun?
Wow, hauptsächlich Dinge ums. Danke für die Einleitung. Erstmal, ja. Hauptsächlich Dinge ums Material herum. Wir sind ja noch früh in der Saison und wir haben ja 60 Fahrer mittlerweile. Im Frauenteam, Divo-Team, Männerteam versuchen Leute, allen Leuten das Gleiche zu geben, allen Leuten das Gleiche zu bieten. Wenn das dann gecovert ist, versuchst du performanceorientierte Mittel, was Material angeht, allen anzubieten und dann kommst du natürlich ganz schnell oder früher und später zu einem Limit. Du kannst ja nicht alles von A nach B transportieren und der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und das ist vielleicht ganz interessant für jeden zu hören, wir haben 60 Fahrer und wir fahren mit den 60 Fahrern in einem Zeitraum von 260, 270 Tagen im Jahr, fahren wir dieses Jahr 480 Radrennen. Und man muss sich vorstellen, bei jedem einzelnen Radrennen sind ja im Schnitt 6,5 Fahrer am Start. Und da hast du halt vorm Rennen Issues oder während dem Rennen oder nach dem Rennen und dann zwischen den Rennen Verbesserungsvorschläge und das ist praktisch eine never-ending Story. Und wenn du jetzt siehst, die Geschwindigkeiten, die im Feld gefahren werden, oder am besten fällt es auf bei einem Mannschaftszeitfahren, dass du sagst, hey, bei dem Zeitfahren, da fahren sie wahrscheinlich 57er Schnitt oder so, und dann fahren sie halt einfach einen 61er Schnitt, dass du sagst, okay, das ist halt jetzt schon mal anders wie vor 3 Jahren und komplett ganz anders wie vor 5. Und können wir da auch mithalten? Was machen wir falsch? Was machen wir richtig? Und in dem Prozess befinde ich mich noch immer. Und der geht wahrscheinlich bis Mai. Und dann will ich eigentlich Dinge, Nägel mit Köpfen gemacht haben, während diesen Rundfahrten Dauphiné Tour de Suisse. Das ist kurz vor 2-3 Wochen vor der Tour de France. Männer und Frau. Und da die letzten Dinge testen, ist das falsche Wort, einfach benutzen, um dann keine neuen Dinge benutzen zu müssen während der Tour.
Das mache ich gerade. Heißt das, Produkte, also heißt jetzt irgendwie Equipment, also alles am Rad, aber auch Bekleidung, von dem, wie es letztes Jahr der Standard war, sich vielleicht nochmal nicht komplett, aber in großem Maße verändert, weil die Geschwindigkeiten einfach viel höher sind auf einmal? Also dass dann andere Produkte in Frage kommen, die vielleicht früher eher nur Richtung Zeitfahren gingen, weil sie auf einmal im Straßenrennen vielleicht auch gebraucht werden. Weil mittlerweile weiß man ja, es gibt Socken, die man anzieht zu bestimmten Geschwindigkeiten, irgendwie Trikots, die ab bestimmten Geschwindigkeiten mehr Sinn machen. Bei Einteilern im Zeitfahren weiß man es ja schon seit Ewigkeiten. Aber ist es jetzt auf der Straße auch der Fall, dass ihr da speziell noch drauf achten müsst?
Ja, und das Ganze, die Antwort ist ja. Und da ist natürlich, das ist natürlich sehr individuell, ja. Also, keine Ahnung, Ben Healy hat halt eine andere Armhaltung wie Cedrin im Frauenrennen. Also Cedrin Kerbol. Es ist sehr individuell, und zu dem Ganzen kommt halt noch ein globales Thema dazu mit Erderwärmung, und das heißt, Heat Management ist halt auch ein Topic, ja. Und du sagst Heat Management versus Aerodynamic, und das fängt halt an beim Helm, geht dann über die Klamotten oder über eine Flasche, dass du sagst, wir haben zwar eine Aeroflasche, aber wir brauchen Thermoflaschen, damit du dein Body von innen kalt füllst während der Tour. Ich rede jetzt nur von der Tour gerade, ja. Ja, es ist, weißt du, was es ist? Es ist ultra interessant. Es ist, wir haben super nette Supplier mittlerweile, oder eigentlich schon immer gehabt, aber es ist eine gute Kollaboration zwischen allen. Und nicht alle Dinge, die du gerne machen wollen würdest, sind halt möglich, weil da fehlt das Budget oder fehlt die Zeit oder ja, fehlen die Fahrer, weil die müssen halt auch Radrennen fahren. Es ist halt super cool. Ich finde es fantastisch, da mitmachen zu können und beziehungsweise einfach Dinge reinzuschmeißen und sagen, darauf fokussieren wir uns jetzt. Wir fokussieren uns auf was auch immer, ja. Und ich war halt auf der Suche nach dem neuen Tubeless, weil Tubeless praktisch vor 5 Jahren den Unterschied gemacht hat, weil viele noch nicht dran geglaubt haben und wusste nie, wonach ich suchen soll. Und mit SRAM haben wir zum Glück das, was, ja, ich weiß nicht, wie du auf Deutsch sagst, aber so flips the needle sozusagen, dass du sagst, okay, ist der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren, speziell im Frauenradsport. Weil die natürlich nicht so einen hohen Power-Output haben als Max Power oder 3-Minuten-Power. da kannst du natürlich mit RPM relativ viel machen. Und wenn du die Kassettenvarianten hast von SRAM oder auch vorne, kannst du halt spielen. Das hat direkt funktioniert bei uns dieses Jahr beim ersten Radrennen in Australien. Also nicht, dass die Fahrerin deswegen nur gewonnen hat, aber unsere Fahrerin hat halt auch deswegen gewonnen. Und bei Männern schlägt es noch nicht so ganz durch, aber wir kommen dahin.
Diesen Prozess, wo du sagst, du willst ihn jetzt irgendwann im Mai beendet haben, der ist ja nie beendet, ne? Weil du hast, also du nervt es, dass man nie einen Schlussstrich findet, also dass man sich den eigentlich selber geben muss, weil man kann ja immer weitergehen, ne? Also es kommt ja immer irgendwas Neues oder man geht irgendwo tiefer rein. Wie anstrengend ist es, dass man ja, da eigentlich wirklich nie zu einem endgültigen Ziel kommt. Weil zum Beispiel jetzt bei einem Bild ist es wahrscheinlich ähnlich für dich, ne? Du malst irgendwie und ich weiß nicht, ob du einen Endpunkt finden musst dann irgendwann auch oder ob man da versucht, dann irgendwie immer weiter irgendwann noch zu verändern, um es perfekter zu machen. Aber im Sport ist ja genauso. Also man findet das Equipment, die Trinkflasche, ja, irgendwie das Gel, aber man kann ja immer noch weiter tunen. So.
Ja, nicht, das stimmt nicht ganz, aber du gehst in die richtige Richtung. Also dir werden ja Grenzen aufgesetzt. Also wenn du jetzt zum Beispiel beim Malen eine Canvas hast, aber einen Meter auf einen Meter, dann ist das deine Grenze. Bei Kreativität oder so ist ja keine Grenze gesetzt und Kreativität hat auch nichts mit Talent zu tun und all diese Dinge. Im wirklichen Leben, im Radsport, also in meinem wirklichen Leben, sind dir natürlich Grenzen aufgesetzt, was Budget angeht, was Zeit angeht und was Sponsoring an sich angeht. Also ich kann ja nicht sagen, ich habe gehört, was weiß ich, der Helm von welcher Firma auch immer, ja, das, den nehmen wir her und kleben einen POC-Aufkleber drauf. Das ist ja was ich in 100 Jahren nicht machen würde, weil die uns ja schon, ich weiß nicht, wie oft geholfen haben und die verrücktesten Ideen umgesetzt haben. Und die werden Grenzen aufgesetzt. Also du kommst zu einem Ende, Paul. Ganz sicher. Und ob du willst oder nicht, sozusagen.
Okay.
Ja, jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen an den Anfang. So ein Switch von einem Komponentensponsor zum anderen, man braucht da ja nicht hinterm Berg halten, ist natürlich auch ein finanzielles Ding, ne? Also da sitzt natürlich auch JV und handelt erstmal einen besten Kurs aus. Aber ich gehe mal ganz fest davon aus, also ich weiß das eigentlich dann auch von Teams, man nimmt ja nichts, was man nicht vorher getestet und für gut befunden hat. Und das wird bei euch auch nicht anders sein. Wie läuft das ab bei euch? Also in dem Fall mit SRAM-Komponenten, dann vielleicht aber auch mit anderen Sachen von Saison zu Saison. Es werden ja Switches betrieben. Ihr habt jetzt zum Beispiel auch die Bekleidung gewechselt, die Saison. Und da gibt es ja auch was. Wann beginnst du das Testing im besten Fall? Wie lang dauert das? Wer ist da alles dabei? Mit wie vielen Fahrern, Fahrerinnen wird gearbeitet?
Man muss sich so vorstellen, dass man sagt, okay, wir haben einen Windtunneltest einen Tag nach Liège dieses Jahr, was weiß ich, 27. oder was das ist, Montag danach. Die Woche drauf fängt die Vuelta der Frauen an. Wir müssen aber Cedrin testen für die Tour. Also muss sie da bleiben. Wie lange wird es dauern? 6 Stunden, okay. Was machen wir mit den anderen 2 Stunden? Ja, lass uns doch Assos fragen, ob die einfliegen wollen und lass uns doch den 3D geprinteten Helm von Bock hinbringen und ja, dann coverst du das und dann sagst du, okay, morgen ist auch noch ein Tag, seid ihr frei? Und die sagen ja. Dann sagst du, okay, lass uns Klamotten von 27 Tour de France testen. Der Windtunnel hat auch einen Heat Chamber, also kannst du auch Hitze und versus Aerodynamics ein bisschen testen. Das Gleiche können wir natürlich mit dem Helm machen, weil das bietet sich ja an.
Und dann sagst du, mal ganz kurz, 3D printed Helm.
Ja, dass du sagst, einen, den halt noch nicht fahren darfst, weißt du?
Nicht ein gedrucktes Endprodukt. Es geht nur um die Form, dass du die Form hast.
Okay, aber ich dachte, das wäre jetzt ein nächstes Ding, dass wir jetzt anfangen, jedem Radfahrer irgendwie einen passenden Helm zu machen, in der richtigen Größe.
Das wäre das nächste Tubeless übrigens. Aber das geht leider nicht. Wenn jetzt Ben zum Beispiel, der seinen Kopf 30 Grad nach rechts schiebt oder wie auch immer fährt, wenn du dem Helm bauen würdest, der praktisch zu seinem Kopf angepasst ist, ganz genau. aber ehrlich jetzt, also wenn jeder einen personalisierten Helm hätte, wäre das Feld noch schneller. Sagen wir es mal so. Das hat nichts mit unserem Team zu tun, sondern überhaupt im Allgemeinen.
Ja, Entschuldigung, dass ich reingegangen bin. Eine Sache noch, weil wir gerade irgendwie über Performance reden. Was ich jetzt woanders auch gehört habe, ist wohl, dass so eines der größten Baustellen Schuhe und Pedale sind. Also die Kombination aus dessen, also der ganze Bereich um den Fuß herum, dass da wohl noch relativ viel Potenzial ist. Also ich finde jetzt nicht ganz überraschend, aber gleichzeitig auch wieder überraschend, zumindest die Zahlen, die ich dazu gehört habe. Ist es auch sowas, wo ihr irgendwie auch immer noch, also ist das auch so Areale, wo du reinguckst und irgendwie schaust, ey, was können wir da mit Manufacturern irgendwie machen, also mit Herstellern in Zukunft?
Ja, vor 5 Jahren haben wir das gemacht. Deswegen sind wir zu damals Speedplay gewechselt und dann mit Wahoo praktisch, die haben sie aufgekauft. Findest du auch ein Netz irgendwie, dass du praktisch 3 Watt Spaß bei, keine Ahnung, schlag mich tot, 45 km/h oder 50.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt natürlich auch darauf an, wie deine Fußstellung ist. Das ist auch super individuell. Also, jetzt so trittst oder so.
Genau.
Ja. Aber grundsätzlich, je näher du kommst zur Achse vom Pedal und, und unter dem Pedal nichts ist, desto niedriger sitzt du ja theoretisch auch auf deinem Rad. Und das, und genau deshalb hast du auch weniger Windwiderstand, sorry. Also wenn du, wenn du wirklich ein guter Zeitfahrer bist und du hättest einen Schuh, der eine Sohle hat, die einen Millimeter hoch ist und ein Pedal, das da reinpasst in diesen Schuh und du sitzt deswegen 5 Millimeter niedriger und kannst deshalb dein Cockpit auch vorne 5 Millimeter niedriger machen, ist ja das Ganze, was gegen den Wind fährt, bei einer 60, 5 Millimeter niedriger.
Mhm.
So, Frage. Du musst das Ganze sehen sozusagen.
Ich finde diesen Gedanken extrem interessant und denke da auch ganz oft drauf rum. Mit diesem Wissen greifst du ins Fitting von Leuten ein oder in die Technik, wie die pedalieren, weil es gibt ja, und das ist beobachtungsgemäß, ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber im Frauenradsport noch verbreiteter als im Männerradsport, dieses spitzfüßige Treten. Und ne, wenn diese Leute lernen würden, vielleicht auch mit einer kürzeren Kurbel, was ja heutzutage auch möglich ist, den Fuß flacher zu bekommen, würde genau das ja auch eintreten. Also eine bessere, theoretisch kriegst du auch eine bessere Aerodynamik damit umgesetzt. Ich würde behaupten, motorisch, das ist eine, das dauert eine ganze Weile, bis du es gelernt hast, aber du kriegst es hin. Aber ist jetzt kein Arbeitsfeld von euch?
Also von mir nicht.
Ja.
Nee, da, damit habe ich nichts mehr zu tun. Letztes okay. Jahr, vor uns Jahr hatte ich noch was mit Fitting zu tun. Das haben wir versucht zu automatisieren.
Hm. Ja, weil das ist, also ich finde, dass das in Fittings, soweit ich das bis jetzt miterlebt habe, auch im Profibereich, selten zur Sprache kommt, die Sprunggelenkshaltung. Also weil das ja nicht, ist ja nicht dieses Basic-Bike-Fitting, wo ich einfach Sachen verstelle und danach ist es besser als vorher oder soll besser passen, sondern es ist ein Eingriff in die Technik des Fahrers und der Fahrerin, was aber für mich auch in Fitting gehört.
Hm. Ich, wie gesagt, ich habe mit Fitting nichts mehr zu tun und bin da auch ganz froh drüber.
Wenn ihr mal reden wollt, sagt Bescheid.
Und ich gebe dir nicht Unrecht. Ja, warum nicht? Aber die Frage ist halt, letztendlich geht es ja darum, Radrennen zu gewinnen.
Mhm.
Und es ist dann der Unterschied zwischen gewinnen oder nicht gewinnen.
Ja, wenn es deine 5 Millimeter sind, dann vielleicht.
Im Straßenradsport weiß ich es nicht, auch beim Zeitfahren.
Mhm.
Ja.
Aber nur kurz noch angeschlossen, weil das ist eine Materialfrage für der bei der du vielleicht zuständig bist, wie individuell ist die Kurbellängenfrage im Moment? Wie viele unterschiedliche Kurbellängen habt ihr da im Einsatz?
Wow, jetzt ja andere Kurbeln gehabt, andere Marke, die haben für uns 150er auch gemacht. Wir hatten 150, 155, 160, 162,5, 165, 167 und dann halt die 167,5 und dann die gängigen. Am Anfang der Saison sind viele, besonders im Frauenteam, auf die 150er, dann plötzlich war es 155 und dann sind sie geändert auf 165, ehrlich gesagt, die meisten. Dies, nach letztjährigen Erfahrungen haben wir eben dieses Jahr ein bisschen zum Glück nicht eingeschränkt. Wir mussten es nicht einschränken. Das ist so ein bisschen normalisiert. Ich glaube, aber ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaube, es gibt für alles, was sich sozusagen dreht und eine feste Achse hat, also mit in dem Fall deinem Fuß und deine Hüfte. Wenn du sagst, ich glaube, es gibt für alles einen Tipping Point. Also
denke ich
wenn
auch,
du sagst, ich fahre eine 180er Kurbel, weil ich bin so und so groß und ich will den Gang fahren. Das mag funktionieren, mag aber auch nicht funktionieren. Oder ich fahre eine 150er Kurbel. Genau zum gleichen Fall, nur eben was ist schneller ein RPM und ja.
Ich bin
super
jetzt
individuell.
Ich bin jetzt, da die Möglichkeit ja immer mehr besteht, selber auch immer tiefer gegangen. Ich bin jetzt bei 160 angekommen und würde nicht mehr zurückgehen auf 165 tatsächlich. Ich werde jetzt demnächst 155 und 150 testen, aber ich glaube auch, dass so bei mir jetzt schon bei 160 eigentlich der Sweet Spot, glaube ich, gekommen ist. Und wenn ich Radrennen fahren würde, definitiv, weil einfach der Kick fehlt, je tiefer man geht. Und ja. Aber das ist es, gerade mit so einem Frauenteam finde ich super interessant, was die Fahrerinnen, die dann eben auch so im Bereich 1,65, 1,60 vielleicht sind, wie die das so empfinden.
Ja, also, du musst es ja als Vorteil sehen. Also ich bin super happy, dass wir ein großes Team haben und das auch als ein großes Team sehen, weißt du? Und du lernst ja von, der eine lernt ja vom anderen und so weiter. Das ist ganz interessant, ja. Es ist halt ein Lernprozess und du kannst halt lernen vom Männerradsport und vom Frauen und kombinierst das. Ich finde es, macht voll Spaß.
Du, also ich werde in meinem Leben keine 150er-Kurbel mehr testen, das kann ich dir sagen.
Schade eigentlich.
Ich weiß gar nicht, ob meine Kurbeln sind noch drin in meinem Fahrrad, wenn ich ehrlich bin. Es kann auch eingerostet sein. Aber ja.
Also ja, aber das finde ich zum Beispiel spannend, dass du selber mit dem Material gar nicht mehr dann so vertraut bist, sondern eigentlich nur rein theoretisch und mit deinen Researches, Zahlen und so weiter dran gehst. Aber fragst du dich nicht manchmal so, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an, das zu fahren? Oder was ist der, oder wie viel sitzt du denn da tatsächlich? Also das mit der nicht mehr drehende Kurbel war ja jetzt ein Witz. Aber weil ich weiß schon, dass du Reifen zumindest noch vor ein paar Jahren noch selber getestet hast. Wie sieht es damit heute aktuell aus?
Ich weiß nicht. Glaubst du, ich weiß nicht. Glaubt ihr, es ist ein Vorteil, wenn der das Material macht, auch selber Fahrrad fährt und dann. Ich glaube, dass das kontraproduktiv ist. Erstens bin ich keine Frau. Ja, also was soll ich dem Frauenteam sagen? Zweitens bin ich zu schwer. Also was soll ich bei uns irgendeinem 55 Kilo Fahrer CP da? Der wiegt, was weiß ich, 57 Kilo oder irgendwie sowas. Ich meine, was soll ich denen dann sagen? Also ich keine Ahnung. Also ich glaube, dass das kontraproduktiv ist. Will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil vielleicht in anderen Teams machen die das so. Ist mir aber auch wurscht.
Ja gut, aber du hast
schon Punkt, nicht machen.
Du kannst ja nicht am Ende, wenn du mit einem Reifendruck durch die Gegend fährst und sagst, der Reifen hat den Grip in der Kurve, dass er nicht, wie du schon sagst, dass mit einer Frau, die eventuell 40 Kilo weniger wiegt als du, hat das schon gar keine Relevanz mehr und das ist ja bei ganz, ganz vielen anderen Dingen so. Und auch, glaube ich, auch Kurbellängen, deine Erfahrung ist erstmal sekundär, ne? Also das ist
Sattel, Sitback. Ja. Also ich meine, ist ja nicht so, dass wir einen Standard haben für Sitback und sagen, du musst alle fünf hinter dem Sitback sitzen. Ich meine, ja, das ist ja Blödsinn, aber
ihr seid ja nicht die UCI.
Was? Richtig. Was soll ich denn testen? Ja, wenn ich sage jetzt, das ist jetzt der neue Rahmen. Das kann ich auch im Sitzen. Das kann ich auch auf der Terrasse.
Der neue Zeitveranzug, den könntest du ja immer anziehen.
Den habe ich an.
Den hast du gerade an.
Den zeige ich nachher.
Wie viel Liebe für die Klassiker ist noch da? Es geht da jetzt dann demnächst los. Bist du da? Fährst du hin? Was ist dein Job? Nee,
dieses Jahr fahre ich nicht zu Het Nieuwsblad, Kühn und so bin ich nicht. Und dann fahre ich halt zu den anderen Klassikern hin. Ich mache das schon, ich sehe, wer mag die nicht? Also selbst Rundfahrtenfahrer, so wie Pogacar, kommt ja vorbei und mag die Rennen. Ja. Und dann will halt auch, was weiß ich, der Evenepoel hat einen belgischen Pass, also will er auch einmal Flandern gewinnen und so weiter. Also das muss man ja mögen. Wenn man Radsport mag, muss man ja auch die Rennen mögen. Und wenn ich dann da bin und du hast dieses, du suchst die Sonne am Himmel und du siehst diese Weidenbäume und so, das hat schon was, ja. Ich würde sagen, ich liebe sie noch immer, die Rennen, ja. Also das glaube ich nicht, dass das irgendwann weggehen wird. Und ich mag auch noch das Land und ich mag die Leute. Also das, ich glaube, das wird sich nie ändern.
Ja, ich würde gerne nochmal zurückkommen zu jetzt dem Wechsel, den ihr irgendwie auch vollzogen habt. Und du meinst vorhin auch so, der limitierende Faktor ist ganz oft Budget. Und also bist du überhaupt noch in der Lage, jetzt in der Position, in der du bist, mit, wo du ja kein unbegrenztes Budget hast, wie vielleicht bei UAE der Fall ist und so, dass du noch irgendwo was finden kannst, das andere noch nicht gefunden haben. Also wo ihr quasi ein Step ahead seid. So vor, ich würde sagen, vor Corona war das noch möglich. So. Es fühlt sich jetzt gerade immer weniger danach an, sondern es ist halt einfach wirklich so eine Budgetsache. So kannst du kreativ sein, wie du willst, aber irgendwann kommt der limitierende Faktor rein. Also denkst du, dass du immer noch was finden kannst, was jemand anderes noch nicht gesehen hat oder gefunden hat?
Also jetzt gerade wüsste ich nicht, was. Aber wenn du halt aufhörst zu suchen und Stillstand akzeptierst, dann ist es halt, dann hast du halt verloren. Ja? Mhm. Ich finde Stillstand sowieso grundsätzlich im Leben langweilig. Ich will, dass es immer weitergeht, ja. Ich könnte nicht sagen, nach was ich suche. Oft entstehen Ideen auch aus Gesprächen, ja, mit Leuten, die überhaupt gar nichts mit dem Radsport zu tun haben. Suche. Es ist jetzt nicht so, also für die Zuhörer, das hört sich jetzt so an wie so eine Schatzsuche, man weiß nicht, wo das ist, ja. Ganz so ist es nicht, weil du hast ja auch gewisse Punkte am Rad oder am Körper, an denen du noch vielleicht irgendwas machen kannst oder auch nicht, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ein Gamechanger ist übermorgen, ja, dass ich sage, also wenn du dich jetzt andersrum aufs Rad setzt, dann sparst du so und so viel oder, ja. Ich das wüsste ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, dass du mit Gängen viel machen kannst. Weißt du, vor 2-3 Jahren, wann hat Van der Poel mit 48 km/h Roubaix gewonnen, vor 2 Jahren oder so. Da kam Josh Tarling mit dem 60er Blatt daher, mit einem Single Speed Blatt 60, und wir hatten ein paar mit 56er Blatt und haben gesagt, ja, wir fahren bestimmt 45er Schnitt, wird ultra schnell, weil der Rückenwind ist und so weiter. Letztendlich hat Van der Poel gewonnen, praktisch der Beste, hat sowieso gewonnen, und der hat halt ein 52er Blatt gefahren.
Ja. Hat der echt nur 52 gehabt?
Nicht gehabt, sondern absichtlich gefahren, ja. Ich glaube, dass praktisch mit Gängen, ist halt super individuell, aber ich glaube, mit Gängen kannst du am meisten machen. Wenn ihr den Schlüssel dazu findet, ruft mich bitte an. Ich glaube, du kannst super viel machen. Vor allen Dingen im Frauenradsport, bin ich mir sicher. Und bei Männern kommst du natürlich irgendwann, triffst du halt diese Ultra-Talente. Und dann kannst du, was weiß ich, welche Gänge dabei haben. Dann verlierst du trotzdem. Aber gut. Ja.
Geht ihr jetzt bei den Klassikern zum Beispiel... Das sind ja noch die, also wie es bei sich bergauf waren und Gang verhält, kann ich dir auch keine klugen Fragen zu stellen. Da bin ich immer dieselben 3 gefahren. Aber fahrt ihr jetzt bei den Klassikern zum Beispiel auch Mono?
Ja, wir machen das vielleicht jetzt, also bei OB, glaube ich, machen wir das mal.
Ihr habt jetzt seit neuestem erst die Möglichkeit an diesem Cannondale, oder? Wie ist das? Ist das nicht so, dass die jetzt UDH erst quasi nochmal nachentwickelt haben für den Lab 71 Rahmen.
Ja, das Rad ist echt geil, ehrlich gesagt. Ja. Also nicht, weil ich da jetzt arbeite. Also ja. Ein ultra geiles Rad in Kombination mit allem. Und als wir es gewogen haben, zum Beispiel in Australien, haben wir hier Zeitverreifen drauf gemacht für die Neue Mirek, die dann auch gewonnen hat. Haben tiefe Laufräder genommen, Zeitverreifen, die ein bisschen leichter sind und natürlich viel weniger Hollwiderstand haben. Ein Mono-Blatt, ein 50er und hinten 10, 36. Und dann hat sie praktisch die Semi-Bergetappe gewonnen und die ganze Rundfahrt. Das Rad, die ist natürlich ziemlich klein, also das Rad ist auch recht klein. Das war nur 60 Gramm über ein Weight Limit von der UCI. Ohne dass wir da überhaupt dran gedacht haben, ja. Also wir gesagt haben, wow, okay, ich habe da gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt.
Ja, langsam kommen wir da wieder hin. Es war ja eine Zeit lang weg.
Irre.
Langsam kommen wir wieder hin, dass die Räder vielleicht beschwert werden müssen oder zumindest die 6,8 jetzt wieder treffen, ohne dass man großartig was tunt.
Ja, ja. Und auf deine Frage zurückzukommen, mit den Klassikern müssen wir mal gucken. Bei Roubaix, die SRAM hat uns so ein Geschenk gemacht mit so Rear Derailleurs, also hinten Schaltung, die so ein bisschen. Die haben so wie so einen Klatsch, wie diese andere Shimano oder GRX oder wie auch immer das heißt. Die ist so ein bisschen manipuliert, würde ich sagen, und die steht aber steif.
Ist es UDH oder ist es eine UDH quasi, die adaptiert ist auf 12 Speed oder ist es einfach die 12 Speed mit einer Klatsch?
Das ist unser. Da müsstest du die Ingenieure fragen. Das ist unsere AG, haben wir eine Handvoll von den Dingern. Die steht da wie eine 1. Die Kette wird nicht springen, wenn du vorne einen Single Speed 56er drauf machst oder 54, keine Ahnung, bis jetzt sind es 56er. Dann kannst du da hinten 10, 28er Kassette drauf und los geht's. Wahrscheinlich wird dann Van der Poel immer auf letzten 52er gewinnen. Ja, aber gut, du hast es auf jeden Fall probiert.
Ja, gut, du kannst Pogacar auch ein Kinderrad geben und der wird immer noch schnell berghof fahren. Also.
Und dann gibt es ja auch zwei Möglichkeiten, gell, Paul? Du kannst entweder akzeptieren oder du sagst so, ich weiß es und tief innen drin akzeptiere ich den Menschen natürlich sowieso, ja, und du, oder du bewunderst ihn, oder ja, wie weit du auch gehen willst, aber trotzdem versuchen, ihn zu schlagen.
Genau, aber da, ja? Kurz vom Technischen weg, es gibt immer mehr Leute, die sagen, wir müssen aufhören, mit den Jungs, also wenn Mathieu van der Poel, Pogacar, wenn die da sind, zu fahren, also wir müssen aufhören, diese Gruppe,
denen zu helfen,
denen zu helfen, mehr oder weniger. Du bist ja auch sportlicher Leiter im Team. Wie wollt ihr das angehen? Also, wie du schon sagst, man kann die admiren, aber man will sie ja trotzdem schlagen. Aber man merkt natürlich auch, dass, wenn alles normal läuft, wird das immer schwerer. Also, es wird auch gerade irgendwie nicht einfacher gefühlt. Redet man da auch mit anderen Teams? Also, versucht man irgendwie auch einen anderen Ansatz zu finden, als nur auf sich selber erstmal im ersten Moment zu schauen, sondern vielleicht auch im Kollektiv irgendwo Rennsituationen zu schaffen?
Ich würde sagen, das hängt, du musst ja erstmal eine Situation schaffen, in der du überhaupt in Reichweite kommst, um so ein Radrennen zu gewinnen. Also ein Radrennen in der Größenordnung von Roubaix. Weil wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir wollen nur 2 Tage zurückgehen, wenn man sagt, okay, Massensprint bei einem Radrennen in den Vereinigten Arabischen Emirate auf einer Autobahn, und alle sprinten und dann fängt halt einer, Del Toro, an, auch Rad zu fahren und fährt halt einfach weg. Und wenn du das natürlich nie, da kannst du Taktiken haben und da kannst du machen, was möchtest, ja? Und das gleiche Kaliber oder eben noch besser ist Van der Poel und dann darfst du natürlich auch nicht Van Aert und diese ganzen Sportler darfst du natürlich nicht vergessen. Und wenn du in eine Situation kommst, dass du mit meistens, wenn du in die Situation kommst, um großes Rennen zu gewinnen, bist du nicht nur mit einem von den Supertalenten oder Ausnahmetalenten zusammen, sondern mit 2 oder 3. Deswegen musst du schauen, dass du der lachende Dritte bist. Wenn das Sinn macht, ja?
Ihr wartet ja eigentlich mal mit Ben Healy, habt das bei der Tour ja schon ganz gut hinbekommen, ne? Also die Etappe, die er da gewinnt und dann auch ins Gelbe fährt an dem Tag. Nee,
das Gelbe hat er dann. Wir wollten die andere Etappe auch gewinnen und das war unser Ziel. Und wir haben so viel Vorsprung bekommen und waren dann mit 4 oder 5 Fahrern. Dann haben wir gesagt, okay, das war eine kurzfristige Entscheidung. Ja. Wir haben gesagt, wir lassen die Etappe liegen und fahren auf Gelb. Das war zwar ein Risiko in dem Moment. Also der Plan war nicht Gelb, sondern der Plan war 2 Etappensiege. Und aus dem 2. Etappensieg ist dann das Gelbe geworden.
Und natürlich auch ein Step nach vorne mit Ben Healy als Rennfahrer. Ne? Also ich glaube, danach ist er ja wahrscheinlich auch über sich hinausgewachsen. Oder man hat mehr noch mehr gesehen, was sein Potenzial da ist. Ich meine, er hat so einen langfristigen Vertrag bei euch unterschrieben, ja auch nicht nur mit dem Ziel, dass er Etappen gewinnt, sondern wahrscheinlich auch zu gucken, was allgemein möglich ist mit dem Rennfahrer. Aber es gibt jetzt auch nicht so viele, die Großen auch mal challengen konnten. Und Ben Healy gehört ja auch schon so ein bisschen mehr mit dazu, ne? Der sich so ein bisschen, ja, zumindest am Fuß so ein bisschen am Kitzeln ist.
Ja, danke. Nee, ich finde, er passt schon mal gut zu uns. Er ist ein feiner Kerl, ist ein guter Radrennfahrer. Auch wenn er woanders fahren würde, würde ich das Gleiche sagen. Der wird das Problem haben, dass der Radsport immer schneller ist. Und er gewinnt halt, wenn er zu zweit zum Ziel fährt, wird er Zweiter. Er gewinnt halt, wenn er alleine ist. Und wir werden mal sehen, wie lange man heutzutage noch alleine, oder die nächsten paar Jahre, wie lange man noch alleine fahren kann, ohne dass sich von hinten eine Gruppe einholt, weil sie einfach viel schneller fahren.
Also solange noch so viele Motorräder mit im Radrennen fahren, kann man ganz gut von vorne fahren, auf jeden Fall.
Ja,
aber ja, ist eine interessante Theorie zuerst, auf jeden gell? Fall. Ne?
Hm. Ah ja, überleg doch mal, Staufi, wenn 10 Teams SRAM fahren bei der Tour und alle fahren 56-10 oder haben sie dabei? 56-10, wenn du es umrechnest, ist 61,211. 61,3 müsste lügen. Ja? Fährst du praktisch mit einem Fahrerfeld rum, wo theoretisch jemand einen 61er dabei hat, als großes, wenn die da hinrollen, ja, ich meine, kannst du dir vorstellen. Die haben alle die richtige Nutrition, die haben alle den richtigen Helm, die haben alle die richtige Kleidung, ja. Das ist irre. Und wenn du dann die Etappen nimmst, wo du gewinnen kannst als Ben Healy, und hinter dir, was weiß ich, ne, du hängst die ab, leicht berghoch und die letzten 20 sind Rückenwind oder leicht fallend oder wie auch immer. Wenn da halt in einer Gruppe von 8 Leute dabei sind, die sozusagen einen 61er dabei haben in der Hosentasche, dann sieht's halt, dann wird es ein bisschen schwerer. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, deswegen bleibt er immer noch ein guter Radrennfahrer und so weiter. Es wird alles interessant. Ich glaube, dass die. Ja, mal gucken. Vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht
dafür müssen die hinten aber auch alle zusammen fahren. Ne? Damit fängt es ja schon an.
Da machen sie eigentlich immer. Das ist ja genau das, was Paul gerade gemeint hat. Man müsste eigentlich anfangen und zu sagen, also. Aber dadurch, dass die ja sowieso 70 Kilometer vom Ziel schon losfahren, ich meine, wann will man dann nicht mit denen fahren? Das geht praktisch gar nicht mehr. Das ganze Radfahren, was das Traditionelle, was wir so kannten, würde ich sagen, können wir über Bord schmeißen. Bis die Guten losfahren, fährt deren Team. Wenn deren Team nicht fährt, fährt ein anderes Team. Und dann fahren die Guten los. Mit den Guten meine ich die ganz Guten. Und dann... Ja.
Das ist ja
konsterniert.
Du hast gerade angesprochen, das ist nicht mehr so, wie wir es noch kannten. Ich meine, früher gab es x beliebige taktische Varianten, um eine Flandern-Rundfahrt zu fahren. Das wurde dann mit dem Rundkurs ein bisschen weniger. Da lief es eigentlich immer auch schon auf dieselben Anstiege hinaus. Heute ist es ja letztendlich, wenn du so willst, nur noch ein Ausscheidungsfahren, oder? Da ist ja kaum noch Spielraum für Taktik.
Boah, ganz so ist es nicht. Ich meine, wir wollen ja den Podcast auch nicht zu negativ klingen lassen. Ja? Sondern die Leute sollen ja,
auch wenn es so ist.
Nein, das ist so nicht. Das ist so nicht. Sag mal so, wenn du und ich früher zusammen Radrennen gefahren wären, Richtung Ziel, und wir wären zufällig zu zweit vorne gewesen, warum auch immer, ja, hätte ich halt zu dir gesagt, ja, wenn du halt gewinnen willst, fahr halt. Ich fahre doch nicht mit dir, weil dann hättest du mich im Spurt geschlagen. Ja, und du hättest kein Problem damit gehabt, weil du gesagt hast, so, ich weiß ja, dass ich schneller bin als du. Und dadurch, dass du halt einfach 4 Kilometer von vorne fährst, hätte ich dich halt im Spurt geschlagen. Und das nächste Mal hättest du halt gesagt, mach ich nicht nochmal so. Ja? Und dann gäbe es da auch kein böses Blut. Heute ist es halt einfach ein bisschen anders, ja. Immer noch super interessant. Ich meine, wie geil sind die Bilder, wenn Pogacar einen Quaramond nach hochhämmert, ja. Und so Leute wie er pushen natürlich auch den Radsport und das Interesse am Radsport und dass die Fans mehr oder die Sponsoren mehr und dass die Gehälter mehr und das und so weiter. Das hängt ja alles an den Van der Poels, Evenepoel und Pogacars von dieser kleinen Bubble, von dieser kleinen Welt, dass es uns im Radsport oder dass ich mit 50 immer noch einen Beruf habe. Ja. und davon leben kann sozusagen. Ja? Man muss ja das ganze Bild ein bisschen sehen. Und du willst ja gar nicht tief innen drinnen, dass Pogacar vorne ist mit drei anderen und die anderen zwei sagen, nö, mit dir fahren wir. Ich meine, was soll das? Das will man ja nicht. Das will man ja auch nicht sehen im Fernsehen, sondern man will ja sehen, dass
ja,
er fährt
will,
und die anderen.
Also, ich weiß nicht, ich will gerne vielleicht noch ein bisschen mehr länger Spannung haben oder vielleicht auch mal eine andere Variante als, okay, eben drittes Mal Quaremont drauf, dann kannst du die Uhr nachstellen, fährt er los und weil er einfach den höchsten aeroben Stoffwechsel wahrscheinlich von allen hat, hat er noch mehr im Tank als alle anderen, weil im Vergleich zu den ersten beiden Malen, der fliegt zwar immer noch darauf, aber es ist jetzt nicht die schnellste Auffahrt vom Quaremont des Tages. Und wenn sie danach noch die Berge fahren, die gehen ja fast schon zu Fuß. Also die fahren immer noch schneller als jeder von uns hier. Aber im Verhältnis, die sind ja so leer, dass da auch wirklich kaum Spielraum mehr ist für irgendwelche taktischen Varianten. Die sind ja alle froh, dass sie noch das Ziel sehen. So. Und ich meine, das ist natürlich eine Entwicklung, da werden wir nichts mehr dran ändern. Man guckt sich jetzt vielleicht nach anderen Talenten um in Zukunft, aber also für mich, der ja auch so diese Rennen eben wegen diesen taktischen Geschichten und so immer gerne geguckt hat, für mich ist da so ein bisschen was verloren gegangen. Weil es eigentlich nur noch, also die letzten Male war es eigentlich immer das Gleiche. Also egal, ob jetzt ein Pogacar dabei war oder nicht, die haben immer an der gleichen Stelle mehr oder weniger die Entscheidung hergeholt. Ne?
Aber ich finde den Punkt, den Andreas gerade eingeworfen hat, echt also clear, aber sehr interessant, dass wie viele Leute verprellst du, so wie dich, die keinen Bock haben, das zu sehen, und wie viele kommen eigentlich neu dazu und machen
diesen
Sport?
Nur mich wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, da wird es in Belgien wahrscheinlich auch einige geben. Also es reicht, also die Kagen im Thunderpool irgendwie auch mit Bier bespritzen während des Rennens. Das sind ja die das nicht mehr gefällt, ne? Also die gerne was anderes sehen wollen. Aber es stimmt natürlich schon, ne, dass der Sport dadurch größer wird, dadurch, dass wir halt diese spektakulären Rennfahrer halt haben, die das Rennen langweiliger machen für die Experten, aber glaube ich für die breite Masse halt mehr so zu so einem Staunen führen.
Ich finde es einen interessanten Punkt. Wir treten da ein bisschen an der Stelle, weil das ist, bei Flandern gebe ich dir 100% recht. Ja, kommst halt das dritte Mal hin und dann ist halt, wird halt unterschieden zwischen Fisch und Fleisch. Und ja. Aber Belgien hat ja viel mehr zu bieten. Also wir sind ja letztes Jahr das Rad angefahren. Wie heißt denn das eigentlich? Hier Waregem, du warst doch Flandern. Ja. Mhm. Und da sind wir in die Situation gekommen mit Paulus, einem Fahrer von uns, der mit drei
Das war wirklich
und,
witzig, ja.
Und um auf diese Taktik zurückzukommen und so, dann habe ich gesagt, der soll halt mitfahren, ja. Ganz normal, alles, was er halt kann, weil die anderen sind halt, was weiß ich, 40 Sekunden dahinter oder so. Und ab dem Moment, wo ich ihm sage, er muss einfach nur noch so normal weiterfahren, werden die anderen viel schneller fahren, weil wir hinten attackieren werden. Ja? Und dann sind wir praktisch auf diese letzten Pflasterdinger da gekommen und zu den anderen zwei von uns gesagt, ihr attackiert und fahrt alles, was ihr könnt. Ja? Und dann haben sie praktisch im Fernsehen gesagt, okay, so, wie blöd ist EF und so weiter. Dann sind die natürlich von Wismar schneller gefahren. Ja. Alles, was sie konnten, und Paul ist halt immer nur so ein bisschen mit. Und ich habe zu den anderen gesagt, ihr müsst so lang und so hart fahren, wie ihr nur könnt. Und ich habe tatsächlich auch einen Anruf bekommen oder eine Message von Amerika, weil was mache ich da? Ja. Ich möchte nicht sagen, dass er deswegen das Radrennen gewonnen hat, ja, aber da die Taktik ist halt ausgegangen. Also du hast die praktisch reingelegt mit einer Fernsehattacke. Ein komplettes Team hast du damit reingelegt. Wird wahrscheinlich kein zweites Mal funktionieren, hat da aber funktioniert. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass wir gewinnen. Ja? Aber ich dachte, okay, wir haben eine zweite, weil die anderen zwei werden halt fahren, bis sie nicht mehr können. Und du kannst schon noch viel machen bei den Rennen. Ja? Flandern, gebe ich dir recht, ist ja Liege.
Ja, aber es macht es halt auch nochmal, also klar, hat jetzt schon lange nicht mehr funktioniert bei Flandern oder so, aber wenn du es dann als Underdog oder als jemand, der nicht prädestiniert ist, schafft, ist es halt noch krasser dann. So,
ja,
der Helden, der Heldenmythos. Und die Leute sind ja auch, klar haben die Großen viele Fans, aber die Leute lieben Underdogs und lieben dann auch solche Stories und es passiert, ne, wie du gerade gesagt hast, es passiert ja auch.
Ja, ja, es passiert halt hier und da. Ich meine,
das Wichtige für den Radsport ist halt, diese Geschichten auch zu erzählen dann, ne? So, da denke ich immer, so diese Hintergründe, dass du eben nicht nur was von den Ergebnissen und so weiter von Van der Poel und Pogacar mitbekommst, sondern eben, dass du viel mehr mitbekommst von diesen anderen Underdogs, die unterwegs sind, und diese Geschichten zu erzählen, ist, glaube ich, das große, große Herausforderung auch abseits des Sports, um den, also des Leistungssports, um den Sport größer und beliebter zu machen.
Da muss ich dir sagen, dafür ist unser Sport an sich leider zu breit aufgestellt. Wir haben ja gar nicht die Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, weil wenn du die erzählen möchtest, bist du schon wieder beim nächsten Rennen. Und da passiert ja auch irgendeine Geschichte und die kannst du dann auch wieder nicht erzählen, weil gleichzeitig fährst du mit einem anderen Team woanders. Also dafür ist der Sport an sich zu breit aufgestellt, leider.
Ich würde dem entgegnen, es geht immer besser, weil es auch immer mehr Medien gibt, denn du, zum Beispiel hast du diese Geschichte gerade hier erzählt und die wurde bestimmt noch gar nicht irgendwo erzählt und es ist super spannend. Ich glaube, Leute gucken sich das jetzt vielleicht auch im Nachhinein nochmal an und wissen das jetzt und gehen in andere Rennen mit dem Wissen rein und so. Ich meine, das meine ich ja, man muss das nicht immer groß orchestrieren, aber für alle von uns, die wir da halt beteiligt sind, geht es einfach darum, diese Hintergründe auf eine irgendwie spannende Weise, so wie wir sie auch empfinden, eben zu erzählen.
Aber da will ich gerne reingehen, mal kurz, ist halt auch dieses ganze Ding Live-Übertragung. Mittlerweile kannst du ja wirklich fast jedes Dorfrennen in Frankreich irgendwo sehen bei Discovery. Ist natürlich auch unique. Ist jetzt für Deutschland nicht unbedingt immer der Fall. Aber sowas TV-Kommentatoren mittlerweile irgendwie auch leisten müssen, um irgendwie kompetent genug zu sein, hat sich halt auch geändert in den letzten Jahren. Und ich finde, da machen einige einen guten Job, einige einen weniger guten Job. Und da, weil, was du nie vergessen hast, diese ganzen Sachen, die irgendwie im Nachgang irgendwie produziert werden, auch von Teams, die gucken ja trotzdem nur ein ganz kleiner Prozentteil von denen, die das Rennen ja wirklich geschaut haben. Aber jetzt halt irgendwie ein Rennen spannend zu halten, liegt ja auch ganz viel daran, was der Typ oder die Frau, die da gerade irgendwie präsentiert, ne, welche Geschichten die zu erzählen hat und welche Persönlichkeiten die kennt. Und das sind natürlich dann so Charaktere, finde ich dann schon auch immer relevant. Und bei Ben Healy kannst du halt viel erzählen, weil er kannst du auch 20 Minuten lang einfach nur Monolog halten über die Klamotten, die er anhat auf dem Champs-Élysées, weißt du, wenn er Pizza isst. Und das halt irgendwie erwähnenswert ist. Aber ich finde, dann gibt auch immer wieder Rennen, so wie Milan Sanremo, wo du eigentlich ist auch klar, was passiert, aber es ist trotzdem immer wieder spannend. Okay, eine Tour ist vielleicht eineinhalb Wochen langweilig, aber da musst du dich halt auf andere Dinge konzentrieren. Das sage ich im Podcast ja auch ganz oft, da ist vielleicht der Kampf um Platz 3 auf einmal spannend, weil die da vorne halt schon weg sind. Und das, finde ich, ist dann auch in Ordnung. Ja.
Ich habe auf jeden Fall noch eine Abschlussfrage, was auch einen Fahrer von dir betrifft. Der König oder der Held der Hobbyfahrer. Ich als Hobbyfahrer würde gerne von dir was hören über Jardy van der Lee. Ein komplett mir unbekannter Fahrer, der aber Sakalobra.com hat vor Pidcock. Und zwar nochmal mit einem guten Abstand, wo jeder dachte, okay, krass. So, also die Hobbyfahrer kennen ihn alle, zumindest den Namen von Strava, aber er tritt sehr selten in Erscheinung und da dachte ich mir, du hast vielleicht was über ihn zu erzählen.
Kennst ihn doch auch von Radrennen, oder? Ja, der hat irgendwie irgendwas, Spinning, irgendwas gewonnen mal. Wir haben den mal getestet, so ein Leistungstest, der hat brutale Werte. Irre. Einfach irre.
Also der ist auch dann Quereinsteiger so, oder was?
Ja,
oder?
Ja, seit 2 Jahren jetzt.
Okay.
Oder drei, seit 2 Jahren. Dritte, erst. Oder dritte Saison oder so. Und der hat super feiner Kerl, super, super netter Kerl.
24 und Jahre es, jetzt alt.
Und der kriegt es nicht, bis jetzt noch nicht so ganz auf die Straße, aber der hat einen irre Motor. Ja, also aber eine irre Maschine. Ja, mal gucken, ob er das. Mal schauen.
Irgendwann
ja.
muss klappen, ne?
Wir haben ja immer so ein bisschen so Outliners mal.
Wir haben ja hier den Anton Schiffer letztens hier auch zu Gast gehabt, den wir auch so ein bisschen betreuen. Es war auch ganz lange so, also 3 Jahre so, dass man eigentlich dachte, so bei dem Motor, wieso trifft er nichts? Und dann war es auch irgendwie in Jahr 4, hat er halt angefangen, Sachen zu treffen.
Ihr meintet ja vorhin, einer von euch meint ja auch, es geht immer nur, dass praktisch der Charme ein bisschen weg ist und das praktisch Power Output und so weiter. Da fallen natürlich solche Leute gut rein und können eigentlich auch mitmachen. Mal gucken. Ist ein feiner Kerl und passt zu uns und das ist okay.
Passt. Sagst du mir zum Schmunzeln, ey.
Nee, nee, du kennst mich ja.
Also jeder, der das weiß, jeder, der das kennt, der weiß, wie hart man da hochfahren muss. Ich glaube, 22 Minuten. Der Motor ist gut auf jeden Fall. Ich schaue jetzt schon mal so besonders auf ihn. Mal gucken. Heute 22. geworden an diesem Berg in United Emirates.
Okay. Ja, da hätte er so ein bisschen schneller fahren können, eigentlich.
Ja, denke ich auch. Das waren nämlich auch 20 Minuten, glaube ich. Oder 25.
Da hätte er schon ein bisschen schneller fahren können, oder? Sind ja auch keine Kurven und nichts. Also nur diese Serpentinen halt.
Ja, keine Ahnung. Aber 2 Minuten Rückstand nur. Also ist echt, er kommt nur 40 Sekunden hinter Remco an.
Ist das jetzt was Gutes heute? Oder
ja,
ist das,
ich glaube nicht. Remco so wäre gerne ein bisschen weiter vorne angekommen.
Ich glaube, der hatte das war nicht so geplant, glaube ich.
Ja, also ich bin durch hier mit meinem Latein. Haben wir noch eine Frage an?
Nee, ja. Andreas. Ich bin soweit zufrieden. Ich meine, ich gehe davon aus, dass Andreas auch nochmal wiederkommt.
Ja, klar.
War ich wirklich schon dreimal da? Ich dachte, es ist das zweite Mal.
Nee.
Einmal bei der Deutschlandtour, dann einmal, da haben wir auch schon.
Da war ich in München auf jeden Fall, ja. Das ist auch schon eine ganze Weile her, schon wieder 2 Jahre oder so, würde ich sagen.
Ja.
Jetzt wollte ich schon sagen, wie die Zeit vergeht und es würde das Ganze ja schließen, weil wir angefangen haben mit meinem Geburtstag. Ja. Warte, ja. Ich sag's mal kurz, wie die Zeit vergeht. Ja,
ja. Da warst du noch Mitte 40, als du das erste Mal hier warst.
Anfang würde ich fast sagen.
Ja, scheiße. Ich gucke, ist jetzt immer noch hier. Ist das was Gutes? Weil heutzutage wechselt man ja Berufe recht schnell.
Andreas Klier.
Vielleicht ist das nicht so gut. Mal gucken.
Ich glaube.
Du hast ja schon hier so quasi angeheuert.
Aber ich glaube, bei der ersten Folge hattest du vielleicht gerade ein Bild oder ein paar Bilder vielleicht verkauft, wenn überhaupt. Also so viel Entwicklung gab es zumindest mal in der Zeit auf. Ne?
2.9. 2019 und 15.2.2024. Oh, ja. 2019 ist auf jeden Fall.
Wow.
Kann man noch Anfang 40 sagen.
Wahnsinn.
Und, ja. Also, ich hast ja jetzt mit der dritten Teilnahme hier, hast du jetzt dann quasi schon verdient, dass wenn die dich rausschmeißen wegen Alter, dann kannst du vielleicht bei uns anfangen. Als
nee, aber gucken dann gratuliere ich euch, dass es euch so lang gibt.
Ja,
wie lange gibt's euch denn? Wir
wundern uns auch stetig. 2018 zur Tour de France haben wir angefangen. Also wir haben 8-Jähriges dieses Jahr.
Ja, cool. Wann habt ihr Tour de France? Habt ihr, könnt ihr ja dann beim 10-Jährigen in der Tour feiern.
Ja.
Ja, reden wir nochmal mit Prudhomme, ob er so eine kleine Party macht.
Ja. Was glaubst du, ist die Antwort?
Er kommt auf an, wie viel wir zahlen, denke ich.
Dann kann ich doch auch mal in diesen Club, wo alle hier reingehen nachher. Zu unserem 10-Jährigen.
Ich glaube, das macht Duplex. Keiner mehr.
Nee, das macht keiner mehr, ja. Aber da können wir es ja machen, einfach. Jetzt wegen den guten alten Zeiten.
Ja, vielleicht könnte schon mal sein. Wie viele Podcasts gibt es denn, die so alt sind?
Keine.
Also ein paar auf jeden Fall. Radsport-Podcasts, weiß ich nicht.
Nicht so viele.
Deutsche Radsport-Podcasts gibt keine, die so alt sind.
Aber,
ja gut, da kannst du stolz drauf sein. Also ehrlich jetzt, meine ich jetzt ernst. Also.
Ja.
Oh.
Vielleicht hängen wir uns jetzt zum Jubiläum einen Clear bei uns ins Büro.
Mhm. Stimmt, können wir mal investieren. Das fände ich wäre eine gute Investition von der Firma.
Das ist okay.
Gut. Ich würde sagen, wie immer, eine Freude gewesen mit dir. Ganz regelmäßig in 2 Jahren wieder. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, super, gerne. hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es zwischendrin nicht zu negativ geworden ist, gell? Müssen wir vielleicht noch, Ahnung. Also, ich bin nicht gut bei Witze erzählen. Echt? Okay. Ja, Witze erzählen, so bin ich nicht so gut. Also, deswegen. Ich sag vielen Dank. Gell?
Vielen Dank.
War schön. Ich wünsche euch einen schönen Abend und so. Und den Zuhörern, ich weiß nicht, ist das live? Hören die das live? Nee.
Nee, nicht live, nee. Aber die könnt ihr zuschauen.
Echt? Okay. Ja. Dann wünsche ich halt einen schönen Abend, gell?
Ebenfalls.
Danke, danke. Lass es gut gehen.
Ja. Ja, ciao.
Ciao.
Ciao.